Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur April-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In den nächsten 120 Minuten dreht sich alles um The Village, die Whisky-Messe in Nürnberg, die in diesem Jahr vom 2. bis zum 4. März stattgefunden hat auf dem Nürnberger Messegelände. Es erwartet euch eine Führung über die Messe und Interviews mit den Betreibern der Stände. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris.
Guten Abend, mein Name ist Michael Gradl. Ich werde Sie jetzt dann kurz mal durchführen. Wir starten bei dem Messe-Whisky-Stand. Also wir haben also speziell für die Messe einen speziellen Messe-Whisky. Ja, also wir haben ca. 80 Aussteller. Es sind unter den 80 Ausstellern auch Kiltmaker dabei. Wir haben, das ist jetzt eine gute Frage, 60 schottischer Natur. Wir haben aber international alles. Also wir haben Asien, wir haben Schweden, wir haben Deutsch, wir haben Österreich, wir haben Schweiz, wir haben Schottisch, wir haben Irisch. Oh, jetzt habe ich bestimmt mal vergessen, die fressen mich. Aber wenn wir so durch USA... Dankeschön, dass ich das Profi spreche. Also wir werden am Schluss alle haben. Eigentlich haben wir dieses Jahr das erste Mal alle Whiskys da, die wichtig sind. Ja. Es klingt jetzt blöd, ist jeder Whisky wichtig, aber es ist alles da. Also der Kunde, der jetzt durchgeht und seinen Lieblingswhisky nicht finden wird, ist selber schuld. Also es sind 2.500 Whiskys im Ausschank da. Preise zwischen... zwischen 2 Euro das Gläschen bis hin zu 200 Euro, wenn nicht sogar noch mehr, wird alles da sein. Ne? Fränkische Whisky haben wir 2 da, Blaue Maus, die älteste Destille Deutschlands eigentlich und somit in Franken, wo sie gerade. Und wir haben 9 da, unseren Elch-Whisky, der ist ein getorft Whisky gemacht und der speziell jetzt für die Messe ein eigenes Festle gemacht hat. Dann fangen wir an. Hier ist so der nach der Information vorne der Stand, wo es diese Messe-Whisky gibt. Wir haben also 3, 4 Messe-Whisky. Das ist die offizielle Messe-Whisky Edition. Da steht auch schön drauf Village Limited Edition. Da kommt jedes Jahr einer von den Whiskys. Das sind jetzt ja der 6. Ja. Hier haben wir unseren fränkischen, unser Franconian Edition. Das heißt, der wurde speziell ein Fass von Ben Romach für Franken gemacht. Ja. Dann haben wir noch einen German Edition, was rauchig ist, was torfig ist, einen rauchigen Rupfer. Und noch einen Cigar Malt, also etwas sehr Gehaltvolleres. So.
Und welche Infos darf man rauslassen zum Fass und zum
Whisky? Ja, schwierig, aber man kann sagen, Ian McLeod ist der Hersteller dieses Whiskys. Ian McLeod gehört Tamdu und Glengoyne. Ich würde jetzt mal sagen, mutmaßen, sie haben einen von den beiden genommen. Ich weiß es aber nicht. Also offiziell wissen wir nicht, was es ist. Auch wenn es ein Glengoyne wäre, was jetzt ich so annehmen könnte, würde es mit der Etikette nicht übereinstimmen, weil hier Speyside draufsteht. Also man versucht alle Wege so zu verwischen, dass man wirklich nichts rauskriegt. Warum? Sie geben keine Fässer raus und warum sollen sie es mir geben? Ja? Und dann auch noch als Messe-Whisky, wo heute viele Presseleute darüber berichten, dann ist wieder Land unter. Da haben wir gesagt, es ist ein guter Speyside-Whisky, 13 Jahre alt. Vor allem, das ist das Schöne, ihr wisst es wahrscheinlich schon, der Whisky wurde in Stärke abgefüllt und zwar in Stärke des Breitengrades der Messe Nürnberg. Ja. Also 49,47, das ist der Breitengrad von Nürnberg. Also jedes Jahr das gleiche Spiel.
Viele Flaschen?
Wir haben 300 Fläschle, viel zu wenig. Also ich glaube, morgen werden wir da keine mehr sehen. Hier sind die teuersten Whisky, die man aktuell kaufen kann. Alle zum Probieren, also offen, wo auch mal der Gläsle mal schnell ein 100er kostet. Ja, also wir sind auch hier bei 2.500, 2.700 Euro, haben wir uns noch nie dran gewagt. Warum? Wenn die Flasche mal offen ist, ja, ist sie gebraucht und dann habe ich sie zu Hause. Mich freut es, das Finanzamt ist immer anderer Meinung, die sagen, du, hier, wie machen wir es denn? Und verkaufen mal ein Gläsle für 100 Euro. Ja, das ist jetzt nicht so, dass du am Tag 500 verkaufst. Ja.
Das sind 2 verschiedene, oder was?
Es sind alles verschiedene Whiskys, ja. Also wir haben hier von Blatt noch über Inchgauer, über Ladyburn, über Butterheaven, also alles da. Ne? Ja. Sowas haben wir noch nie uns herangetraut, weil hier halt einmal schnell 8.000 Euro stehen. Das tut weh, erstmal. Ne? Steht da Ladyburn drauf? Ah ja, doch, ja, doch. Eine Destille, die nur 3 Jahre offen gehabt hat und dann wieder, ja, warum hat sie zugemacht? Das hat bestimmt einen Grund gehabt. Aber in der Zwischenzeit ist es halt Kultur. Ne? Jetzt hast du halt einen Kult-Whisky und bist halt auch mal schnell bei 2.500 Euro für so ein Fläschchen. Und man sagt, brauche ich es nicht. Ich meine, man braucht es nicht. aber brauche ich einen Ferrari. Manche sagen, oh ja, manche sagen bloß nicht. Ja, das ist so. Es gibt weltweit von dem, da steht es drauf, hat es 124 Flaschen gegeben. Das war es weltweit. Und ja, das war es dann auch. Also mehr gibt es nicht, ob wir wollen oder nicht. Mehr kriegen wir nicht her. Also wir haben zwei. Eine wird aufgerupft, eine ist zum Verkauf. Hier haben wir unser neuestes Kind und unser neuestes Projekt eigentlich. Wie gesagt, die AFAG war da sehr groß. Wir haben gesagt, wir wollen auch, weil wir eigentlich am Ende unserer Aussteller sind, wir haben alle Aussteller beieinander, mehr geht nicht. Wir wollen aber auch die Zukunft jetzt die nächsten paar Jahre sichern. Und in Schottland, Irland explodieren zurzeit, wie auch in Deutschland, explodieren zurzeit die Distillen. Es gibt unheimlich viele, sie haben aber noch keinen Whisky. Sie dürfen ihn auch nicht Whisky nennen. Da wir eine Whisky-Messe sind, gibt es nur Whisky. Also haben wir gesagt, wir bauen eine New Spirit Corner oder New Spirit Corner. Lasst uns das schützen und hier dürfen alle Leute kommen, die noch keinen Whisky haben und hier ausstellen und sich schon sein Netzwerk langsam aufbauen. Welchen Importeur kann ich nehmen? Kann ich schon mal probieren? Wie schmeckt New Make? Wie ist das? Wie ist das? Also hier kann man schon bauen und somit kriegen wir da mit diesen Ständen eigentlich schon ja, einen Zukunftscharakter rein. Weil in 3 Jahren sind die soweit. Das große Problem, was wir haben, ich weiß jetzt, ein paar sind von der Presse, die es gelesen haben, Irland und Schottland, die haben zurzeit 6 cm Neuschnee. Und drum ist Land unter. Es geht kein Flieger raus, es geht kein Flieger mehr rein. Der erste Flieger fliegt von Dublin morgen um 17 Uhr wieder los. Das heißt, unsere ganze tolle Idee war eigentlich für den Schnee, genau, das ist das Richtige. Das heißt, unsere Schotten, wie Glenlivet, die alle kommen wollten, sitzen fest in Schottland. Ja. Das heißt, die Idee war gut, nächstes Jahr werden wir sie wieder haben. Wir haben aber Gott sei Dank einen Deutschen, aber die Deutschen brauchen wir ein wenig länger bis Kummer, sonst hätten wir es gleich probieren können. Der Deutsche, St. Kilian, der ist da, der muss jetzt alle erstmal ehrenamtlich vertreten. Sie sehen, da muss man sich jetzt hier ein bisschen kürzen. Sollte nicht sein, wie gesagt, 6 cm Neuschnee bringt einen Schotten aus dem Konzept und dann ihren gleich 5-mal. Die Winterreifen haben sie da noch nicht erfunden, das dauert ein bisschen. New Spirit, New Make, also frisch von der Brennblase, ein weißer Schnaps. Es fehlt das Fass, es fehlt die Fassreife und somit hast du jetzt richtig schön gesehen an der Farbe, er ist weiß. Der hat also noch kein Fass gesehen, danach kommt er ins Fass rein. Sie merken es auch, wir haben jetzt leicht torfigen Whisky. Was ihm fehlt, ist jetzt der Fasscharakter. Dieses braune, was heißt, dieses runde, weiche, angenehme Fasscharakteren, die fehlen natürlich jetzt total. Na, aber man sieht jetzt schon schön an dem mal, wie entwickelt er sich. Du weißt jetzt, oh ja, der hat jetzt schon was, er hat eine Rauchigkeit drin, er hat das, er hat eine Süße, er hat das. Jetzt weiß ich schon, wenn er jetzt noch 3 Jahre im Fass ist, wird er gut oder wird nicht gut. Ja? Das können Sie jetzt schon ein bisschen vorentscheiden an der ganzen Sache.
Gegenüber der New Make Corner traf ich auf Andreas Hertel mit Malts of Scotland, ein unabhängiger Abfüller, der die Whiskys verschiedener Destillen in eigenen Fässern reifen lässt und auch abfüllt. Hier kurz die Infos zur Range auf der Village.
Das ist die Range für das ganze Wochenende, aber die Flaschen, die hier stehen, sind natürlich nicht die einzigen. Also hinter mir steht ein Berg und wir haben einen Stauraum da drüben, der ist auch voll. Nein, es sind schon mehrere hundert Flaschen da, also das sollte lang.
Was ist das Highlight in diesem Jahr? Was ist das ganz Besondere?
Naja, es sind mehrere Sachen. Wir haben natürlich ein Village Special Bottling gemacht, wie jedes Jahr. Es ist ein Okkentoschen 2000er Sherry mit dem Village Label auch drauf. Dann haben wir einen Laphroaig aus dem Sherry Fass, 2000er, knapp 18 Jahre. Das ist natürlich auch eine Nummer. Ja, aber auch alle anderen neuen Sachen sind toll. Der Tomatin, der Karl Ila aus dem Masala-Fass. Ist immer schwierig zu sagen, was der Beste ist. Die sind alle lecker, ich habe sie alle schon probiert. Und sind alle nagelneu und das Design der Röhren ist übrigens auch neu. Die Pappröhren gehen, die Blechröhren kommen, es sieht irgendwie wertiger aus.
Und weiter geht's zum nächsten Stand beim Presserundgang der Village.
My company, Valinch and Mallet.
Der Mann hat außergewöhnliche Whiskys, also abartige, tolle Whiskys. Auch nicht immer die günstigsten, aber super leckere Whiskys. Ja. Er ist, weil wir das Thema heute auch behandeln, ein unabhängiger Abfüller, Independent Bottler, wie es heißt. Somit, er kauft Fässer von Destillen oder hat Fässer. Dazu brauchst du Geld, irgendeiner hat es anscheinend, Italien, Mafia, also da. Und, Mafia? No Mafiosi?
By origin.
Und somit hat er nicht richtig leckere Whiskys. So, tell some words in English.
My German is really zero. So we have here the latest selection I did this year. We have something I selected from November and some of the very, very new bottlings that we have exclusively here for the first time out. So we have, here is a special collection. These are 4 different Colilla, 6 years old. These are matured in a Koval cask from Koval Distillery in Chicago. These are no one have it done something like this before. So in the whiskey, everyone does everything, but this case is a first. So we mature the very same Kolila into these Koval cask, and we created what I call the PTDNA collection, because the DNA is the same, because it's the same spirit. But all the differences, they all come from different casks. Down there we've got the new older cask, the one with the sealing wax and the metal plaque. So we have a Bunavan 22, a Tormo 25. These are the older cask and the core range for us. We started with very old whiskies, and then we opened up also our mind to something younger. We have as well two new Glenrothes. These two, it's a new collection. It's the first time I opened them. It's the Brotherhood collection. So we find very similar whiskey, either from the same distillery or the two version of the same distillery, and we offer them as a bundle, as a couple. So the public has the chance to taste two different versions of the very same whiskey instead of just trying different ones. So they can actually taste the difference between an Oloroso sherry cask and a very strong bourbon cask. So these are brothers in a way. We have a grain cask, the one that's actually the only one that remained is a Cambus. It's a closed distillery, so it's actually quite rare to find. It's a beautiful 24 years old. We have an Irish that is a very particular Irish. I say it comes from County Louth. I'm not allowed to say the distillery, but in County Louth there is only one distillery, which you will find very easily, being the only one. And it's quite particular because it's a single malt, so it's not the typical Irish whiskey, and it's double distilled. So it's more Scottish than that, it can't go, literally. It can't be more Scottish than this. And it's finished in a sherry cask. So something different, not the typical Irish, not the typical Scottish. I think it's a halfway, and it's a very interesting halfway. And to finish, so you can actually get rid of me, we have our everlasting Islay Malt. Again, this is called South Shore Islay Malt, 8 years old. And on the south of Islay, the island of Islay, there are three distilleries, Laphroaig, Lagavulin, and Ardbeg. Only Lagavulin doesn't give, you know, the right to use the name on a bottle, but I'm not saying this is Lagavulin, but it comes from the south of Islay. So it's reduced to 48.8, and this is our daily drum when it comes to peated whiskey. It was our bestseller in a way that I could drink these in a day, easily. I think we went through the whole range, and thank you very much.
Elch Whisky, ja, und ich bin der Georg Kugler, ich bin der Inhaber, und meine Frau, die steht neben mir, ist die Bianca. Genau, und wir haben das, also 2007 haben wir eine Brauerei gebaut, und seit 2013 brennen wir jetzt Whisky, und ja, in einem, für Deutschland in ein bisschen größeren Maßstab, genau. Und sind jetzt heute das erste Mal, stellen wir uns der Öffentlichkeit vor, bisher haben wir nur ab Rambe bei uns ab Hof verkauft, und heute ist jetzt praktisch das erste Mal, dass wir uns einem breiten Publikum vorstellen.
Hier haben wir den Hersteller selber da, Georg Kugler.
Hallo, servus.
Der speziell für die Messe ein eigenes Fässler gemacht hat. Warum er das macht? Weil er es kann. Das ist das Schöne. Wir haben uns also unterhalten. Er ist dieses Jahr das erste Mal dabei, also einer unserer neuen Aussteller. Und er hat gesagt, du, was soll man machen? So, wenn du der Fässler hast, haus her. Da hat er gesagt, mache ich. Ja. Und somit haben wir, das ist es,
das
ein
ist
Fässler, das speziell nur für die Messe ist. Dazu gibt es auch Erklärungen. Und ich sage jetzt einmal Erklärungen vom Chef selber, weil ich habe ihn selber neu probiert. Hier kann man nicht auch selber abfüllen, man kann also alles auch selber machen. Ne? Was genau. Also richtig schön. Erzähl es selber.
Also man darf selber die Flasche etikettieren, und dann darf man selber abfüllen. Und das Fass ist jetzt ein 110 Liter Maulbeerbaumfass. Da haben wir ein Bourbonfass ausgeleert, aber der Whisky war 3,5 Jahre lang im Bourbonfass, und dann haben wir das noch mit 2 Monate im Maulbeerbaumfass nachgereift. Und das können die Leute bei uns am Stand probieren oder sich die Flaschen selber abfüllen.
Ich wurde gerade gefragt, Maulbeerbaumfässer, gibt es denn in Deutschland? Ist das ein heimischer Baum?
Ja, es steht häufig in Parkanlagen und hat so kleine Früchte dran. Und der Name Morus für die Abfüllung, das ist auch der wissenschaftliche Name für einen Maulbeerbaum. Früher wurden die Maulbeerbaumfässer verwendet, um ganz teure Weine darin zu lagern und zu reifen. Und ja, wir haben uns gedacht, das probieren wir jetzt einfach mal auch für unseren Whisky aus, das kann ja nicht schaden. Aber die Fässer gibt es nur in Maximalgröße bis 110 Liter, sind keine großen Bäume und drum werden keine größeren Fässer gebaut. Und wenn wir wollen, können wir jetzt auch gern probieren.
Genau, ne? Jawohl, weil die ersten haben schon vorhin geschrieben, ich habe einen dort.
Alkoholgehalt ist jetzt Fassstärke mit 57,5%. 57,5% haben wir hier.
Das geht schon. Erstmal war es 3,5 Jahre im Burpfass gelegen und dann nochmal 2 Monate jetzt nachgereift im Maulbeerbaum. Was macht das Maulbeerfass? Also das hat einen sehr intensiven Geschmack, darum legt man es nicht gleich ins Maulbeerfass, weil sonst würde das Holz das komplett überlagern. Und deswegen macht man sowas nur eher selten und wenn dann auch nur eine kurze Zeit lang, weil sonst ist es einfach zu stark holzig.
Also man kriegt mehr jetzt nicht das Vanillearoma wie von der Eiche, sondern es kommen mehr würzige Aromen und was jetzt hier ganz prägnant ist, also ich schmecke da immer Mokka, wenn man am Gaumen oder auf der Zunge hat, so eine leichte Bitternote, so Kaffee und dann so Richtung Mokka hinten raus. Vorne hat man schön die Vanille von der Eiche und alles, was dann im späteren Abgang kommt, ist die Würze und auch diese leichte Bittere und das Mokka, das kommt von dem Maulbeerbaumfass, weil ich habe natürlich auch das Bourbonfass probiert und weiß, wie es geschmeckt hat, bevor es ins Maulbeerbaumfass kam. Und da kann ich jetzt halt sagen, dass diese ganzen Kaffee, diese leichte Bittere und eben dieses Mokka und so eine schöne Würze, aber nicht adstringierend, das haben wir vom Fass, also von dem Maulbeerbaumfass. Und wir haben das bewusst jetzt halt nicht so lange gereift, weil wir keinen holzlastigen Whisky wollten oder einen überholzten Whisky wollten. Also ich bin da sehr empfindlich und ich denke, das hat sich jetzt halt schön miteinander harmonisiert. Also das Bourbonfass und das Maulbeerbaumfass, das spielt im Mund jetzt schön miteinander und macht von beiden was. Wir sind Elchwhisky, wir sind mitten in der Fränkischen Schweiz, Tuisbrunn. Wir sind eine kleine Brauerei und haben vor 4 Jahren angefangen, Whisky zu brennen. Haben ein Alleinstellungsmerkmal und zwar, wir produzieren Whisky mit deutschem Torf. Das Malz ist getorft und zwar mit deutschem Torf und 34 ppm. Heute haben wir dabei 2 Einzelfassabfüllungen, Fass 1. Das ist ein Sherryfass PX, dann Fass 8, das ist ein Bourbonfass in Fassstärke. Dann haben wir unseren Torf vom Dorf dabei. Das ist unser Standard-Whisky. Das sind miteinander Sherry, Bourbon und Akazienfässer vermählt. Ist auch was Besonderes, hat 49% Alkohol. Und dann haben wir eben noch diesen Morus, das ist das Fass, das wir heute selber abfüllen können, das nochmal 2 Monate im Maulbeerbaumfass nachgereift wurde. Das haben wir heute dabei, genau.
Und das Schöne war, er hat gesagt, er will keinen schottischen Whisky nachmachen. Er will was Neues kreieren. Und das ist das, was wir ab und zu verkehrt machen in Deutschland, dass wir schottischen Whisky nachmachen oder irischen Whisky nachmachen. Warum müssen wir was kopieren? Das machen die Chinesen mit den Autos, aber wir brauchen es nicht. Ja? Und ich sage, schau, dass du was Eigenständiges machst. Darum hat er auch hier Maulbeerbaumfässer, andere Fassarten, was dem Schotten so nicht erlaubt ist. Ja? Hier gibt es einen fränkischen Whisky. Und der fränkische Whisky ist halt im Maulbeerbaumfass oder im egal was Fass, er ist anders. Ja? Das Schöne ist vom Grundsatz, er hat es vorhin schon erzählt, er ist Bierbrauer. Das heißt, er hat mit dem Destillat eigentlich schon zu tun, weil was ist ein Whisky? Er destilliert Bier ohne Hopfen, das ist so einfach zu erklären. Das heißt, er hat die Erfahrung, die Grundsatzerfahrung und der Rest ist jetzt auch hier wieder, sind wir wieder bei dem Wort, Learning by Doing. Er muss jetzt seinen Stil finden, seine Art finden und das Schöne war hier, dass er gesagt hat, du, habe ich einen Fässler, hau mal rein, mach mal. Und ich muss sagen, es ist nicht schlecht geworden, die Woche. Also hat sich doch ganz gut gemacht. Kavalan haben wir da hinten und wir haben auch einen Fachmann und einige Fachfrauen da.
Also Kavalan ist ein Single Malt Whisky aus Taiwan. Die Brennerei befindet sich in Ilan, das ist ungefähr eine Autostunde südöstlich von Taipeh, also im Norden der Insel. Die Region Ilan hieß im alten Dialekt Kavalan, daher der Name der Brennerei. Die Brennerei gehört eben zum Konzern der Kinka Group. Das ist ein großer taiwanesischer Mischkonzern. Die machen neben Whisky auch noch viel im Bereich Kaffee. Sie haben eine Orchideenzucht, eine Garnelenzucht. Also es ist so ein typisch asiatischer Mischkonzern eben. Also es ist ein Familienbetrieb, aber sie haben allein in Taiwan über 2000 Mitarbeiter in allen Sparten zusammengenommen. Also durchaus groß, aber im Familienbesitz. Und der Seniorchef ist auch bei wichtigen Entscheidungen heute immer noch eingebunden. Ilan ist bekannt für seine natürlichen Quellen. Dieses Wasser wird selbstverständlich auch für die Herstellung von Kavalan verwendet und trägt damit maßgeblich zum Charakter dieses Whiskys bei. Was besonders ist an Taiwan, ist, es ist im subtropischen Klima. Also sie haben einen anderen Reifeprozess, als sie den jetzt aus Schottland kennen. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen der Brennerei zugleich, weil es reift auf der einen Seite viel, viel schneller. Sie haben aber auch einen deutlich höheren Angel-Share. Also der liegt derzeit bei ca. 10-12% pro Jahr. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so ein Sherry-Fass. Das hat normalerweise so 500 Liter Fassungsvermögen. Da kriegen Sie am Ende bei einer Einzelfassabfüllung jetzt in dem Fall hier 498 0,7 Liter Flaschen raus. Und dieser Whisky wurde 2009 ins Fass gegeben, also das Destillat, und 2017 abgefüllt. Da sieht man mal, wie durstig die Engel in Taiwan sind. Also wir haben jetzt hier eine sehr breite Produktpalette stehen. Hier unten einmal so quasi die Einsteigerprodukte mit 40 Volumenprozent. Das ist einmal der Concert Master. Das ist ein Port Cask Finish. Das hat halt so... Ja, ist ein sehr gefälliger Whisky, so ein, böse gesagt, ein Everyday-Whisky. Der lässt sich wirklich sehr gut trinken. Dann haben wir hier den Kinka Conductor. Das ist der einzige Whisky, der unterm Brennereinamen nicht geführt wird, sondern unterm Konzernnamen. Es fällt vielleicht hier ein bisschen auf, wir haben den Concertmaster, wir haben den Conductor, wir haben das Podium und wir haben die Solists. Die wurden anfangs alle nach einem Orchester benannt. Und der über allem steht, ist der Conductor, das ist natürlich der Konzern. Und um die Vielschichtigkeit des Konzerns wiederzuspiegeln, reift der in 8 verschiedenen Fässern. Das heißt, es ist immer Fresh und Refill, Sherry, Bourbon, Rotwein und Weißweinfässer. Der ist dadurch extrem komplex und wahnsinnig schwer in Worte zu fassen, weil er wirklich extrem vielschichtig ist. Dann haben wir hier Podium, das ist so ein neues Eichenfass und verschiedene Cavalan Refill Fässer. Da dominiert aber ganz deutlich das Bourbonlastige. Hier mit 46 noch Bourbon- bzw. Oloroso-Sherry-Fässer. Und ab hier sind wir im Einzelfassbereich, jeweils in Fassstärke. Da ist von Bourbon über sämtliche Varianten von Sherry. Sherry-lastig auf jeden Fall den Solace Sherry. Ich sage immer liebevoll nachgereift im Cola-Fass. Also das ist keine Farbzusätze, das sind alles natürliche Farbpigmente. Das funktioniert aufgrund des Klimas. Ich vergleiche das gerne so, der Oloroso-Sherry fällt mit der Tür ins Haus, so richtig rums, hier bin ich. Während der Fino ist eher so der Dezente, so der Typ Gaumenschmeichler. Der kommt so von hinten um die Ecke und ist halt nicht so kräftig im Aroma wie der Solace Sherry.
Und jetzt geht's in Sachen Whisky nach Österreich.
Hier haben wir jetzt österreichischen Whisky und das Schöne ist, die Dame, die hier steht, macht den auch. Also Sie können ihn probieren und gleich direkt stinkern. Das nennt man Direct Marketing. Also wenn Ihnen was nicht gefällt, gleich hier sich melden. Eine Dame, die auch ein Buch geschrieben hat. Warum hat sie ein Buch schreiben müssen? Weil sie keiner versteht, weil sie Österreich spricht. Darum hat sie auch das, Sie können das dann auch alles später gerne noch nachlesen. Wir haben verschiedene Arten des Whiskys. Wir haben Roggenwhisky auch, gell?
Roggen, Single Malt oder auch mit Torf. Die haben sogar schon einen 12-Jährigen mit oder auch gelagert im Süßweinfass. Aber alles wirklich halt sehr regional auch. Also auch österreichische Eiche, die fürs Holz verwendet wird. Oder eben auch österreichische Süßweinfässer. Sogar heimischer Torf wird verwendet für den Whisky aus Österreich. Die Originalmischung 60 Roggen, 40 Gerstenmalz, das geht ein bisschen so in diese American Rye Richtung, ist die goldene Mitte, sage ich jetzt einmal. Sehr speziell sicher 100%ige Roggenmalz-Whiskys, die findet man weltweit sehr selten. Oder eben, wie gesagt, dann klassisch in die Richtung Single Malt, auch mit Torf oder im Fass gelagert oder einen 12-Jährigen. Also grundsätzlich ist die Idee, daher wir kommen, wir wollten aus dem was machen, was wir haben, was bei uns in der Region ist. Die Ortschaft, wo ich herkomme, heißt Roggenreit, also war es natürlich logisch, dass wir den Roggen auch verarbeiten. Gerstenmalz, Single Malt, das ist halt einfach dazukommen, weil es halt einfach auch diese klassische Komponente beim Whisky ist, sage ich jetzt halt einmal. Und bei den zwei Getreidesorten wollen wir jetzt auch bleiben, also nicht weiter experimentieren vorerst.
Und die Fässer?
Wir kommen aus Österreich, also heimische Eiche, die ist sehr grobporig, hat sehr viel Tannine, sehr viel Gerbstoffe. Daher ist jetzt auch, wenn ich mit neuen Fässern beginne, jetzt nicht unbedingt gleich eine 10-jährige Lagerung möglich. Das kann ich dann erst mit 2 Drittbefüllungen machen, also das da ist jetzt eine Drittbefüllung, der 12-jährige. 60% Roggen, 40% Gerstenmalz, eine sehr harmonische, ausgewogene Mischung aus den beiden Getreidesorten und 12 Jahre gelagert in einem Fass aus österreichischer Eiche, Drittbefüllung, also Third Fill.
Also mit anderen Worten nicht so diese Bitterkeit von den Tanninen?
Die hat sie dann schon abgebaut, aber wie gesagt, österreichische Eiche ist sehr grobporig und hat sehr viel Tannine, Gerbstoffe, aber nach der Drittbefüllung ist es natürlich schon ausgelaugt.
Zeit für einen kurzen Blick auf irische Whiskys.
Und diese 5 sind alle schon 1,5 Jahre gereift. Und was das Besondere ist, wir haben eigentlich alle Varianten inklusive Peated Whisky. Peated Whisky war für Irland eigentlich nur Connemara in den letzten Jahren und die ganzen neuen Destillerien fangen jetzt aber auch an, Peated Whisky zu machen. Und hier hätte ich schon mal einen, der anderthalb Jahre gereift ist. Was von Great Northern kommen wird, wird spannend. Es wird Ende des Jahres wird die erste Abfüllung erwartet. Ich freue mich schon drauf, weil es einfach was Neues ist. Andere Destillationsarten, neue Destillerie, neue Geschmacksrichtung. Ja, das wäre so zu Great Northern. Und dann hätte ich da vorne noch zwei Whiskys, die ich Ihnen noch gerne noch vorstellen würde. Und dann probieren wir auch noch mal was. Hier haben wir einmal noch die Clonakilty Distillery. Clonakilty ist nach einem Ort benannt, Clonakilty, ganz im Süden von Irland, an der Westküste. Und was die so besonders macht, erstens, sie eröffnen ihre Destillerie im Juni dieses Jahr. Und die machen Blends mit einer anderen Fassnachreifung. Und das Lagerhaus steht direkt am Meer. Also die bekommen noch so ein bisschen maritime Einflüsse, die Whiskys. Und ich habe hier einen Blend, der ist Single Malt und Single Grain Whisky geblendet und im Bourbon und Virgin Oak Fass gereift. Und den würde ich jetzt gerne Ihnen mal ausschenken, wenn Sie leere Gläser haben. Also es ist ein Blended Whisky, Single Malt, Single Grain Whisky, im Bourbon und im Virgin Oak Fass gereift und hat 43%. Also für Blended Whisky werden eigentlich nicht so alte Grain Whiskys verwendet. Wir haben jetzt hier einen, der 8 Jahre ist. Das ist für einen Grain, der für einen Blend benutzt wird, schon relativ alt. Oft werden da nur so 3 bis 4 Jahre alte Whiskys benutzt. Und ein Single Malt Whisky, der 10 Jahre alt ist.
In Irland gibt es ja jetzt im Moment einen Boom von Destillern. Was erwartet ihr in den nächsten Jahren?
Viele neue Whiskys, viele neue Geschmacksrichtungen, viel mehr Sortenvielfalt, ganz neue Fassreifungen, ganz neue Art Whisky herzustellen. Wir haben jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich eine gute Überleitung hier zu dem J.J. Corey Whisky. Dahinter steckt eine Frau, die Louise McQuan, die wird nachher auch noch vor Ort sein. Das ist nämlich die einzige Irin, die in der Schweiz war und deshalb herkommen kann. Und was sie macht, sie ist ja wirklich eine Independent Bottlerin und sie hat ein Warehouse und war in den jetzigen bestehenden Destillerien und hat dort Fässer zugekauft. Die lagert sie in ihrem Warehouse und blendet daraus wieder ihren eigenen Whisky. Also da kann 3, 4 verschiedene Destillerien später in diesem Whisky vereint sein. Sowas kann man ja momentan noch gar nicht machen, weil man nur 2, 3 Destillerien hat, wo man Whisky herbekommt. Und das wären ganz spannende Sachen, die uns da erwarten. Also ich denke, das wird nächstes Jahr anfangen, weil dann viele Whiskys schon 3 Jahre alt sind. Und ich denke, gerade die kleinen Destillerien werden auch so punktuell 3-jährige Whiskys abfüllen. Von den größeren, die werden bestimmt 5, 6 Jahre warten, bis sie die ersten Whiskys abfüllen.
Wir kürzen ein bisschen ab, es kommen noch viel mehr auf Sie zu, aber wir werden jetzt zu Bruichladdich gehen. Bruichladdich hat 3 Whiskys, einmal Bruichladdich, Port Charlotte und Octomore. Und jetzt probieren Sie den stärkst getorftesten Whisky der Welt. Sie werden sich morgen an uns auch erinnern, das Guten Morgen Bäuerchen oder das Zähneputzloser Bruder, der kommt schon wieder. Ja, das wird jetzt so das Schlimmste sein, aber das lassen wir uns vor Ort noch erklären. Wir haben einmal unseren Ewald Stromer da als Brand Ambassador, der also einiges dazu erzählen kann. Und Lisa Marie, Produkt Managa. Ja, machen wir das auch. Ja. Was wir hier tun werden, es sind viele, viele Whiskys. Zu der Destille könnte ich Ihnen jetzt 4 Stunden was erzählen. Es liegt auch nicht nur an den hübschen Mädels und hübschen Buben, es liegt auch an der Destille. Sie haben endgeile Whiskys, sie haben richtig leckere Whiskys, aber irgendwo müssen wir Schluss machen. Und dann haben wir gesagt, hier endet die Whisky-Ära. Wir werden jetzt dann in der Rum-Ära noch weitermachen. Und wir dachten, um Ihnen noch einen Gefallen zu tun, wir nehmen das stärkst getorfteste, was wir denn oder was ihr denn überhaupt auf Lager habt. Ja? Das PPM, ich glaube, da kannst du besser erklären wie ich, oder?
Ja, hallo. Ewald Stromer mein Name. Ich bin Brand Ambassador der Bruichladdich Distillery im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ja, euer Abschluss hier, wir haben 3 Marken. Wir haben Bruichladdich, ist komplett ungetorft. Wir haben Port Charlotte, was stark getorft ist, mit 40 ppm. Vom Torfgehalt im Gerstenkorn vergleichbar mit den Torfmonster der Südküste Islas, Laphroaig, Ardbeg. Und wir haben Octomore, der im Prinzip so den ursprünglichen Islay-Whisky darstellen soll. Wie Whisky früher auf Islay gemacht wurde, als einziger Brennstoff gab es Torf. Und somit haben sie natürlich das Gerstenkorn ausschließlich unter Torffeuer getrocknet. Hat extreme Phenolgehalte reinbekommen alles und wir haben den neu interpretiert, modern interpretiert. Früher hat man es als New Make getrunken, als direkt aus der Brennblase raus, weil es noch keine Fässer gab. Heute gibt es Fässer Wir destillieren sehr, sehr langsam, haben einen sehr langen Vorlauf, damit wir die schweren, aggressiven Fuselöle rausnehmen. Torfen aber trotzdem 6 Tage von 6 Tagen Trocknung durch. Und letztlich legen wir es ins Fass, aber für das jüngstmögliche Alter, was wir für uns verantworten wollen und können. Und das sind 5 Jahre. Und jetzt ist die Kunst dabei, einen Whisky zu machen in Fassstärke. Und wir reden hier von über 60 Volumenprozent, 61,2 um genau zu sein. 5 Jahre und absolut trinkbar. Wo man dann auch sagt, der kommt auf die Zunge, der erschlägt einen nicht. Im Gegenteil, man hat eher so den Eindruck, es ist eine flüssig gewordene Erdbeermarmelade, die im Smoker vergessen wurde. Das ist so. Also ein bisschen Rauch ist ja natürlich dabei, weil vom Phenolgehalt, das Phenolgehalt wurde im Gerstenkorn gemessen mit Parts per Million. Und wir haben hier 309,1. Das ist das Höchste, was wir jemals gemessen haben. Es ist für uns auch kein Ziel, so viel wie möglich reinzupacken. Das ist jedes Mal eine Überraschung, wenn wir das Gerstenkorn kriegen, wie viel tatsächlich drin ist. Und in dem Fall war es halt wirklich sehr, sehr viel, überraschend viel. Und das ist jetzt die Kunst von Adam Hennett, von unserem Head Distiller gewesen, das möglichst trinkbar zu machen, sodass man eine pure Eleganz auch mit dabei hat, was Süffiges, was Fruchtiges. Und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Er hat hier mit Bourbonfässern gearbeitet, First Fill. Und er hat vor allem mit 4 verschiedenen First Fill Rotweinfässern gearbeitet. Und die Rotweine, die bringen eine wunderschöne Frucht mit rein, unterstützen meine Erdbeermarmelade eben und machen den Whisky wirklich unglaublich elegant, trotz dieser extrem hohen Phenolzahlen. Die merkt man nicht, wenn man jetzt manch andere Torfmonster trinkt, da wird man vom Torf erschlagen. Hier nicht, aber es ist da und es bleibt. Also es ist ein sehr nachhaltiges Getränk, weil man hat sehr, sehr lange auf der Zunge. Man merkt das immer, wenn man den Schluck runterschluckt und dann kurz danach ausatmet mit offenem Mund. Dann merkt man, wie viel Torf da tatsächlich drin ist. Aber es ist schön verpackt. Wie eine Praline. Der Kern ist das Torf und drumherum haben wir wunderschöne Aromen gebaut. Genau, die Octomore Farm ist oberhalb von dem Örtchen Port Charlotte. Auf dem Gelände der Octomore Farm ist auch unsere Wasserquelle. Deswegen haben wir auch damals gesagt, wir benennen diesen Whisky nach der Octomore Farm. Die Octomore Farm ist auch eine Legende in der Whisky-Welt, weil eigentlich historisch immer destilliert wurde da. Aber es gab nur knapp 30 Jahre eine legale Destillerie im 19. Jahrhundert. Und die Octomore Distille war, oder die Octomore Farm war halt auch berühmt für ihren illegal gebrannten Whisky. Also in den alten Zeiten, nicht im letztes Jahr. Weil es hat immer ein bisschen länger gedauert, bis man den Whisky bekommen hat, aber er war dafür wesentlich milder. Das war so das, was man in Dokumentationen über die Octomore Farm liest und deren Whisky. Und ja, wie gesagt, das ist auch so mit der Grund, weshalb wir den Octomore eben nach der Farm auch benannt haben. Wer möchte ihn mal probieren?
Die Produktmanagerin hat es eben freigegeben. Wir haben jetzt noch einen Trüffel, der aus Octomore 8.1 gemacht worden ist. Aber wie? Der pfeift nein. Ne? Ja, gerne. Ja, aber sollte man mal sich geben... Ein Octomore-Trüffeler, also mit dem Whisky, der Whisky, der da drin war.
Der Schlimme?
Jawohl, schön mit Bitterschokolade, so richtig, das ist gut. Wir haben unseren ältesten Whisky-Club Deutschlands hier, Nürnberg, wie es gerade, ja, unseren Highland Circle. In dem Cottage-Club werden täglich Tastings abgehalten, also Einsteigerseminare gibt es auch genügend zu probieren und der Club präsentiert sich auch. Die Idee hinter diesem Cottage-Haus ist auch das Come-Together der ganzen Clubs, die wir haben. Also wir haben in Deutschland gefühlte 500 Whisky-Clubs, wenn es langt, ja. Und das ist unsere Aufgabe nächstes Jahr, A, Dieter, B, New Spirit, hier einfach Whisky-Clubs zusammenzubringen. Also Jungs, wir treffen uns im Herzen Deutschlands in Nürnberg. Wir treffen uns in Nürnberg, ja, bin ich schon, wer hat jetzt, ja, Bayerischer Rundfunk, wo war es denn?
Nee, das bin ich.
Nein, aber Bayerischer. Und hier treffen wir uns dann alle als Whisky-Clubs. Ja, das ist das Erste. Und wie gesagt, eben diese Newsbuild-Corner, das sind die Aufgaben für nächstes Jahr, die wir dann noch intensivieren. Weil was wollen wir noch besser machen? Du kannst nichts mehr. Wir haben als einzige Messe breite Gänge. Wer schon mal auf einer anderen Whisky-Messe war, also wenn Sie mal was richtig Gutes tun wollen, gehen Sie mal nach Limburg auf die Messe. Es ist die Freak-Messe, die tollste Messe überhaupt, aber die Gänge sind gefühlt zu breit. Und wenn hier 3 Ihnen entgegenkommen mit einem Rucksack, kriegen Sie Platzangst. Also ich kriege eigentlich selten Platzangst, da drin kriege ich es. Ja. Sie brauchen vom Stand bis zum Pinkeln und zurück ungefähr 1,5 Stunden, weil Sie halt nur so vorkommen. Hier haben Sie die Macht und die Herrlichkeit. Jetzt schauen die Gänge noch etwas leer aus. Aber warten Sie mal heute Abend, dann sind die auch voll. Sie machen diese Basic-Seminare zum Ersten. Sie bringen natürlich auch die Philosophie, Whisky und Glasgow zusammen. Nürnberg, die Partnerstadt ist Glasgow. Und seit letztes Jahr haben wir es auch geschafft, dass wir die Glasgower hier haben, die wir also hier im Cottage House dann bewirten und bedienen. Die kommen zu uns, wir kommen zu denen, also auch ideal. Also hier wird alles gemacht, was so Clubleben, ja, alles so um dieses findet hier im Cottage House statt.
Radio Z.
Hallo, Sie hören Radio Z. Böse Zungen behaupten, einige unserer Moderatorinnen und Moderatoren würden manchmal stottern.
Ja.
Wir hätten Schwierigkeiten mit der Technik.
Huch, was ist da passiert?
Oder es gäbe oftmals Sendelöcher. Ich bitte Sie, seien Sie nicht so kleinlich. Radio Z ist das einzige freie Radio in ganz Bayern. Ohne Werbung, ohne Charts und ohne formatierte Informationen. Radio Z bringt politische Berichterstattung mit Hintergrund und Biss, informiert über kulturelle Ereignisse jenseits der Kassetten und spielt eure Lieblingsmusik von Akte XX bis Zosch. Werdet Mitglied bei Radio Z. Anrufen unter 0911 45 0060 oder geht auf www.radio-z.net.
Dann haben wir hier noch ein wenig Bier, wenn was sein soll, der Rittmeier, der auch dieses Smoky George macht, dieses Rauchbier. Also, wie gesagt, jede Ecke ist zu durchforsten. Wollt ihr schnell noch das Bier anschauen?
Wir haben hier Biere für schottische Whisky-Fans, wir haben Biere für amerikanische Whisky-Fans. Das ist so der Klassiker. Das ist entstanden zusammen mit dem Highland Circle, wo er vorne wahrscheinlich auch schon war. Das ist der Brauer zusammen, der ist auch Mitglied bei uns und der hat das Malz aus Schottland importiert. Und da haben wir dann ein Rauchbier gemacht, ein traditionell fränkisches Rauchbier, das aber nicht mit Malz gemacht wurde, das über Buchenholz geräuchert wurde, sondern über schottischen Torf geräuchert. Das ist also das Bier für die schottische Fraktion und dann haben wir hier noch einen Icebook, das ist das Bier für die amerikanische Fraktion, für die Bourbon-Trinker. Das ist ein Bockbier, das als Icebock hergestellt wurde, das heißt, es wurde eingefroren. Es wurde nur eingefroren, also im Prinzip das Eis, das gefriert, ist das reine Wasser. Das wird rausgenommen und die Essenz, die dann noch da ist, hat dann dementsprechend mehr Alkohol. Und das wurde dann noch mit einem Bourbonfass oder mit Bourbonchips verfeinert. Deswegen hat es jetzt so diese typischen amerikanischen Bourbonnoten.
Ja, hier mein Liebling eigentlich, aber leider belegt Rum Company, weil sie einfach eine riesen Auswahl an Rumsorten haben und richtige Fachleute dahinter stehen. Das ist das Schöne. Hier ist halt die Vollprofi-Liga unterwegs. Rum. Also wie gesagt, hier müsst ihr jetzt selber drauf loslegen und losprobieren. Ja, also hier, das ist jetzt leider nicht ganz mein Gebiet. Da bin ich jetzt nicht ganz der 100% Richtige, aber... Es gibt viele, du weißt schon mal nicht einmal, was die Mehrzahl von Rum ist. Also hier anscheinend auch ein spaßiger Rum-Anbieter. Ja, wir können hier schön rumkugeln. Ja, Gold of Mauritius habe ich schon ein paar Mal gehört. Sollte ich verkaufen, habe ich nie gewusst, wo es ihn gibt. Jetzt weiß ich das auch. Ist das?
Ja, wir sind hier mit ungefähr 25 verschiedenen Rumsorten aus der ganzen Welt. Japan, Karibik, Südmittelamerika. Alles Produkte, die ohne Zusätze sind, also nicht wirklich süß sind. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren. Es gibt aktuell 16.000 Rumsorten auf dieser Welt. Also keine Spirituose hat so eine Vielfalt wie Rum und geschmacklich haben wir alles außer Torf.
Beim Rum ist ja so, ihr dürft die Fässer importieren. Macht ihr das auch?
Ja.
Ihr füllt selber?
Ja.
Erzähl doch nochmal, nicht einfach nur ja.
Also ich fahre regelmäßig in die Karibik oder Südmittelamerika. In 4 Wochen geht es nach Japan. Und suche mir da in den Destillen vor Ort, mache ich Fassproben und entscheide dann, welche Fässer ich davon kaufe und die importieren wir dann nach Deutschland und füllen dann hier selber ab.
Und du hast schon gesagt, keine Zusätze, das heißt, ihr seid nicht, es ist ja viel erlaubt beim Rum, also man dürfte auch Zucker reinschütten und genau, so, macht also ihr alles nicht?
Machen wir nicht, genau, viele Rumsorten sind halt relativ süß, immer wenn etwas sehr süß ist, dann hat auch jemand Zucker dazu gegeben, weil alles, was wir destillieren, kommt aus der Brennblase raus mit 0,0 Gramm Zucker. So, also, und wir haben halt eine Linie von sehr authentischen Rumsorten, die eben nicht gesüßt sind.
Wie wählst du den Rum für euch aus?
Ja, ein Kriterium ist wirklich dieses Nicht-Süße. Also wir versuchen gegenzuhalten, das ist das, was wir machen. Und ja, das ist ein bisschen, muss man ein bisschen mehr erklären, aber wenn die Leute das erstmal probiert haben, finden sie es eigentlich auch mal ganz gut.
Das war's mit dem Presserundgang der Village. Jetzt geht's direkt an die Stände und zu den Besonderheiten der Village.
Wir sind der Highland Circle Whisky Club, der älteste Whisky Club in Deutschland. Und seit Anfang der Messe, also seit die Village das erste Mal stattgefunden hat, Begleiter der Messe. Wir haben die Rolle übernommen, allen denen, die ein bisschen mehr über Whisky wissen möchten, anstatt nur ein bisschen zu probieren, auch Wissen zu vermitteln. Das heißt, wir geben die ganze Zeit auf der Messe Seminare, die man sich anschauen kann. Gibt es natürlich auch was zu trinken. Und dann zusätzlich bieten wir hier eine sehr große Range von allen Messeständen ein bisschen was an und können so eine herstellerunabhängige Beratung eher so ein bisschen geschmacks- und sensorikorientiert anbieten.
Auch eure Seminare sind natürlich so geschmacks- und sensorikorientiert. Das heißt, es gibt mal was Rauchiges, mal was für Einsteiger und ganz Spezielles.
Ja, es ist richtig. Wir haben eigentlich für jeden Liebhaber von jedem Typus an Geschmack ein Seminar hier am Stand. Wenn man rauchige Whiskys mag, kann man zu uns kommen, aber fährt aber nicht nur sensorische Sachen, sondern wir bemühen uns auch, dass wir ein bisschen was über die Herstellung, wo kommt der Whisky her, wie wird er gelagert und ein bisschen mehr Informationen auch noch geben.
Ihr habt auch was ganz Lustiges, ihr habt nämlich ein Fass, in das ihr sogenannte, in Anführungszeichen, Reste reinkippt. Das klingt jetzt sehr banal, ist es aber nicht.
Nee, wir haben auch am Anfang gedacht, es bleibt ja so viel übrig auf einer Messe, was machen wir denn damit? Und aus einer Schnapsidee heraus und weil wir noch ein Fass hatten, das wir uns einmal haben machen lassen in Schottland, haben wir es da mal reingefüllt. Mussten aber dann nach einem halben Jahr feststellen, dass sich das doch nicht ganz so entwickelt hat, wie man das denkt. Also Blending passiert nicht von selbst. Aber wir haben natürlich durchaus Koryphäen wie unseren Präsidenten Herrn Bernd Schäfer, der sich zusammen mit der Gruppe hingesetzt hat, sensorisch geprüft hat, was das ist. Und dann haben wir bei uns selber das Blenden angefangen und sind zu einem veritablen Ergebnis gekommen.
Jetzt klingt das so elitär, der Circle und so weiter, aber kann man bei euch einfach Mitglied werden und was hat man davon?
Theoretisch kann man bei uns noch Mitglied werden. Praktisch sind wir an so einer gewissen Grenze angekommen, was die Mitgliederzahl angeht. Also wir haben ein leichtes Luxusproblem, dass eine Flasche, wenn ich die öffne, nur für 35 Personen einen Dram zur Verfügung stellt. Und an dieser Grenze sind wir momentan angekommen. Der Mehrwert vom Circle ist nicht nur die Gemeinschaft, dass wir einmal im Monat zu uns treffen, dass wir Whiskys tasten, dass wir uns darüber austauschen, auch Reisen, die wir gemeinsam alle zwei Jahre unternehmen, um so ein bisschen von Irland, von Schottland, vom Land kennenzulernen und natürlich dort auch was zu probieren.
Und wenn sich jemand für euch interessiert, wo und wie findet er euch, auch im Web?
Na, selbstverständlich, am besten unter highlandcircle.de. Das sind alle relevanten Informationen und auch die Kontaktadressen, wo man sich hinwenden kann.
Ich bin hier gerade am Stand von Pinkernels Whisky Market. Hier gibt es eine Sorte Whisky, die ich auf der Whisky-Messe noch gar nicht gesehen habe in den letzten Jahren. Sie heißt Claxton's. Hallo Klaus, grüße dich.
Ja, hallo, grüß dich. Die Firma Claxton's ist ein unabhängiger Abfüller, der tatsächlich auch noch nicht so lange existiert. Und wir haben Ende letzten Jahres mal miteinander telefoniert und dann haben wir uns entschlossen, dass wir eigentlich prima zusammenpassen und ich bin jetzt deren deutscher Importeur und vertreibe jetzt erstmals auch in Nürnberg deren Produkte und das ist auch einer der ersten Messeauftritte von Claxton's überhaupt.
Jetzt muss ich mir, wenn ich mir die Flaschen angucke, sofort so ein bisschen einen Vergleich holen und sage, das sieht aus wie große Parfumflaschen, denn das sind so große viereckige Flakons mit riesengroßen Stöpsel drauf, aus Holz gemacht. Aber sehr vielfältige Whiskys. Also wenn ich hier drauf gucke, dann sehe ich einmal Orkneys, dann sehe ich Craig Ellachy und sehe auch noch so ein paar andere. Das heißt, die Vielfalt ist sehr spannend, was hier an Whiskys präsentiert wird, an Fässern. Aber die Aufmachung ist sehr ungewöhnlich.
Ja, die Aufmachung hat mich auch erstmal ein bisschen irritiert. Mittlerweile finde ich sie richtig toll, weil sie einfach hervorsticht. Es gibt ja auch andere Firmen, die oder eine zum Beispiel, die in den 60er Jahren ihren Weltruhm damit begonnen hat, dass sie einfach eine andere Flaschenform gewählt hat. Heutzutage kennt jeder Glenfiddich die dreieckige Flasche. Gut, ganz so groß ist der Anspruch bei Claxton nicht, weil eine Weltmarke wollen die nicht werden. Einzelne Fässer und wenn es fast nicht taugt, dann wird es halt nicht abgefüllt. Lieber klein und gut als groß und Massenware.
Wenn ich mir die Flaschen so angucke, sehe ich auch sofort, es darf nicht immer draufgeschrieben werden, welcher Whisky abgefüllt wurde. Ich sehe hier also zum Beispiel English Whisky Company, 6 Years, wo ich dann sage, okay, so viele englische Whisky Companies, abgesehen davon natürlich, dass man sagen kann, Schottland ist Teil von England oder so, kenne ich nicht. Und bei den Orkneys kenne ich eigentlich nur 2 Brennereien, die abfüllen, da gibt es einen 10-Jährigen. Wie ist das so mit den Fässern, wie läuft das bei Claxton?
Ja, sie unterliegen den gleichen Bestimmungen wie alle anderen auch. Wenn die Brennerei was dagegen hat, dass man den Namen der Brennerei draufschreibt, dann führt halt kein Weg dran vorbei. Bei dem Engländer ist es aber tatsächlich so, es steht tatsächlich der Name der Brennerei drauf. Die heißen sogar so, die English Whiskey Company. Das ist also eine korrekte Angabe. Und bei Orkney, da war die Brennerei halt tatsächlich der Meinung, sie möchte bitte nicht, dass es abgefüllt wird, nicht, dass der Name draufsteht. Und naja, ich sag mal so, dieser Orkney Whisky hat eine leicht rauchige Note.
Da gibt es ja nicht so viel, da kann man sich überraschen lassen. Was habt ihr denn hier am Stand auf der Whisky-Messe in Nürnberg? Es ist ja doch ein bisschen mehr als Claxton. Ihr habt auch eine größere Auswahl mitgebracht.
Ja, zum einen haben wir natürlich in unserem Laden in Berlin auch eine relativ große Auswahl, eine der größten in Deutschland. Aber wir sind auch für einige Firmen Generalimporteur für Österreich. Das heißt, ich stehe hier auch so ein bisschen stellvertretend für meinen österreichischen Laden in Salzburg. Und in Salzburg sind wir Importeur für die Whisky Chamber, ein deutscher unabhängiger Abfüller aus Baden-Württemberg, und für die Firma Jack Wiebers. Und der Jack Wiebers ist auch in Berlin, wo ich ja eigentlich meinen Hauptwohnsitz habe. Und also eher in Kreuzberg, ich in Friedrichshain. Das heißt, wir können uns auf halbem Weg zu Fuß in der Kneipe treffen. Und jetzt, da ich die Möglichkeit habe, auch viele andere Unabhängige mit im Laden zu führen, hat er gesagt, Mensch, klasse, dann kannst du für mich den Vertrieb in Österreich machen. Und logischerweise habe ich die Sachen auch dann in großem Umfang jetzt auch bei mir im Berliner Laden. Und auf Messen vertrete ich ihn dann gerne, schon als Importeur, wenn auch nicht Deutschland-Importeur.
Gucken wir gleich mal weiter. Du hast es schon gerade erwähnt. Jetzt kannst du, weil du das nicht mehr im Laden hast, du hast dich getrennt nach vielen Jahren. Wie viel waren es? 13, 15 Jahre, mit denen du ganz eng verbunden warst eigentlich mit dem unabhängigen Abfüller Cardenhead in Campbelltown.
Ja, ich habe knapp 14 Jahre den Mitvertrieb in Deutschland gemacht und knapp 5 Jahre den Alleinvertrieb in Österreich. Im Laufe des letzten Jahres haben sich leichte Spannungen entwickelt und zum Jahresende haben wir dann mehr oder weniger beschlossen, dass es keinen Sinn macht mehr, weiter zusammenzuarbeiten. Die Initiative ging klar von Schottland aus. Mittlerweile bin ich durchaus relativ entspannt und froh darüber, weil es mir eben ganz andere Welten wieder öffnet. Das heißt, der große Trennungsschmerz ist überwunden und ich freue mich auf die Vielfalt, die ich stattdessen jetzt anbieten kann.
Kann sowas beim neuen Anbieter auch wieder passieren, weil du hast ja jetzt den Claxtons Deutschlandvertrieb?
Grundsätzlich ist jeder Hersteller, jeder Produzent in der Lage, sich irgendwann mal wieder jemand Neues zu suchen. Das passiert ja auch in der Whisky-Industrie permanent. Also die Anbieter, also die Importeure, die wechseln ja permanent ihre Marken. Also nicht jede Marke, aber sehr viele. Das heißt, natürlich kann mir das bei Claxton auch passieren. Dafür ist die Firma noch zu jung, als dass man jetzt sagen könnte, da kann man sich 100 Jahre lang drauf verlassen. Ich gehe es allerdings die Sache sehr entspannt an, weil ich den Eindruck habe, dass es noch ein junges Unternehmen, die wollen jetzt und dass man da gemeinsam was mit auf den Weg bringt. Und solange das alles so vernünftiger, beiderseitigen Zufriedenheit klappt, kein Thema. Und ich meine, ich bin jetzt 56, ich habe 14 Jahre lang Cardenhead gemacht. Wenn ich jetzt noch 14 Jahre Claxton mache und mich dann mit denen zerstreite, bin ich 70, dann geht es mir am Arsch vorbei.
Wenn wir uns die Whiskys angucken von Claxtons, kannst du mal so sagen, was sie haben? Also die Farben sehen sehr schön aus, die du hier oben ins Regal gestellt hast. Dunkler Whisky, richtige tiefste Bernsteinfarbe, fast rotweinmäßig, bis zu diesem hellen, wo man sagt, oh, offensichtlich Bourbon Cask, ein bisschen jünger. Wo geht's überall hin mit Claxtons?
Ja, die Grundidee ist natürlich Hauptsache lecker. Es wird nur abgefüllt, was schmeckt. Das ist natürlich subjektiv, keine Frage. Aber es wird aus Sherryfässern abgefüllt. Der am dunkelsten leuchtet, ist ein 26 Jahre alter Ochentoschen, bei dem ich als Importeur sehr vorsichtig war mit der Stückzahl, die ich für Deutschland importieren wollte, was ich mittlerweile bereue. Ich versuche, welchen nachzubekommen, weil bei einem Ladenpreis von 280 Euro ist... Naja, da ist die Schmerzgrenze für den einen oder anderen doch längst überschritten. Und dann haben wir ihn letzte Woche Freitag beim ersten Tasting, die Weltpremiere, haben wir ihn geöffnet. Und seitdem bin ich der Meinung, der ist mit 280 viel zu billig. Ich werde also nachbestellen. Dann haben wir noch einen Macduff aus einem Sherryfass. Wir haben einen Glenkeith aus einem Bourbon Barrel. Wir haben den Engländer, der aus einem Rumfass kommt. Also verschiedene Fassarten sind da. Und jeder auf seine Art sehr, sehr spannend.
Wo geht's hin bei Claxtons? Hast du da auch so ein bisschen Einblick? Also ich meine, bei Cardenhead bist du regelmäßig dahin gefahren, hast geguckt, was gibt es Neues, welche Abfüllungen es gibt etc. Wie sieht das bei Klecksens aus?
Ich war zwar regelmäßig bei Cardenhead, aber die haben sich auch nicht in die Karten gucken lassen. Also wir bekamen dann irgendwann eine Liste, so das ist jetzt und dann, was hättet ihr denn gerne? Also im Vorfeld, die Kommunikation war jetzt nicht so intensiv. Das ist bei Klecksen ähnlich. Also ich habe keinen Einblick, welche Fässer die haben. Das ist genau wie bei Cardenhead. Allenfalls eine Ahnung. Bei ein paar Sachen sagen sie, ja, sie sind jetzt bei dem und dem Fass dran, ob sie es eventuell abfüllen wollen oder nicht, jetzt bei Klecksens. Jetzt haben wir zum Beispiel hier den Orkney. Der ist innerhalb von einer Woche praktisch ausverkauft. Und ich bekomme noch mal ein paar Flaschen nach. Wurde aber schon beruhigt, es gibt wohl noch ein Schwesterfass, was dem sehr nahe kommen soll. Also solche Informationen gibt es dann auch. Wir hatten in der ersten Charge Klecksens Ende letzten Jahres hatten wir einen Campus Single Grain, einen sehr alten, aus dem Refill Sherry Fass, wo ich auch erst gedacht habe, na das braucht jetzt eigentlich kein Mensch. Und dann war er weg und er war auch nicht mehr zu kriegen. Da soll es wohl auch ein weiteres Fass geben. Also sie erzählen schon so ein bisschen, was sie wohl noch abfüllen wollen. Und das ist das Schöne dabei, da kommt es wirklich noch mit Herzblut rüber. Das heißt, die freuen sich schon richtig drauf, den abzufüllen, weil sie ihn für so lecker halten, weil sie ihn für so spannend finden. Und der kommerzielle Gedanke, na klar wollen die auch verkaufen, aber das ist nicht so sehr das im Vordergrund Stehende, sondern wirklich noch das Leuchten in den Augen, hey, wir haben richtig Spaß dran. Das ist auch das, was mir an der Firma richtig gut gefällt.
Nochmal ganz kurz zu dem Fass, das hier steht. Da steht groß PPM drauf, Parts per Million. Das hört sich sehr rauchig an erstmal, nur wegen PPM.
Ja genau, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass PPM für Parts per Million stünde. In Wirklichkeit heißt es natürlich Pinkernels Peated Malt. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich heißt es Parts per Million, aber das Wortspiel musste ich natürlich unbedingt machen, mit meinem Namen natürlich. Denn es ist tatsächlich ein torfiger Blended Malt, den ich selber kreiert habe. Und wenn es dann heißt, ja, aus welchen Brennereien ist er denn? Es sind gute Brennereien mit einem guten Whisky und in der Mischung natürlich noch viel besser als die einzelnen Originale. Nein, das ist eine Rezeptur, die ich logischerweise nicht bekannt gebe. Ich habe Zugriff auf Nachfüllstoff, das heißt, ich werde den etwa so noch eine gewisse Zeit lang mischen können. Und wenn ich das nicht mehr kann, muss ich mal etwas Neues einfallen lassen. Aber das ist jedenfalls mein torfiger Whisky. In Fassstärke ca. 56% und im Laden erfreut er sich sehr großer Beliebtheit und die Messe hat jetzt gerade erst angefangen. Schauen wir mal, wie es hier läuft.
Von Klecksens kommen wir direkt zu einer Destille aus Schottland, die auf der Village vertreten war und nach neuen Anteilseignern sucht.
Okay, ich bin jetzt hier an dem Stand von
Glenwivis Distillery. It's a very difficult one to pronounce. Some people say Glenwivis, some people say Glenweaves. But it's Glenwivis. Our history comes from an old lost distillery in the local area called Benwivis. My granddad worked in Benwivis, and it's really my family's passion working in the whiskey industry. My father worked in Dalmore, and now after working in Glenmorangie and Tomatin, I find myself at Glenwivis, community-owned and crowd-funded distillery in the Highlands of Scotland, in a small town called Dingwall. We're the first community-owned and crowd-funded distillery in the world. Over the last 2 years, we've been crowdfunding and raised over £3 million. We have over 3,500 investors. Everyone has an equal say in what happens with the distillery.
So the distillery is already there. It's already built.
Yeah, that's correct. The distillery opened on St. Andrew's Day on the 30th of November last year. However, we didn't get our license until January this year. We started production on the 25th of January this year, which is very famously Robert Burns' birthday. So the spirit that we make has been flowing since January. The spirit is very light, very fruity, green grass, a modern, almost modern Highland spirit. Kind of like Glenmorangie, Balblair and Glenort.
Can you tell something more about the distillery? How many still pots do you have? What's the production capacity? And do you use the wash bags as larch wood or is it metal?
Yeah, the distillery looks very modern. It has quite a traditional setting on a hillside. We use our own water. We had to dig a large borehole and we use local barley. We have a special agreement with the Highland Farmer Cooperatives, and they are also investors in the distillery. The distillery itself will produce 55,000 litres of spirit this year, which is not a lot. Some of the larger distilleries in Scotland can produce that in 3 minutes. Now, we have one wash still and one spirit still, both traditional pot stills. In May, we will have installed a large column gin still, so we can immediately produce gin. To this date, we have filled 22 casks. 20 casks are Oloroso sherry and 2 ex-bourbon casks.
Can you tell about the wash banks?
Yeah, we have 6 wash bags.
We are here.
Until today, we have only used 5. So we're very, very young. We are the babies. The wash bags have a capacity of 1,500 litres. They do not have switchblades on top, so we can't fill them to the top, so only halfway. The yeast, we buy the yeast from Aberlour. We use around 10 kilos of yeast for each batch.
Oh, that's not much.
It's not, and we have extremely long fermentations, almost 100 hours, so we get that very fruity character.
And what about the area surrounding? Is it very high in the highlands, or is it medium?
Yes. Well, we left on Friday to come to the event. On Thursday, we left our distillery manager with a blowtorch trying to defrost pipes. It's very cold in the Highlands right now, very frosty. And up on the high side of the landscape, the distillery overlooks a small town called Dingwall. Across the water, you can see one of Scotland's most famous distilleries, which is no longer there, O'Ferrantosh. Robert Burns' favourite dram.
And you have something more. It says it's 100% powered by hydro, wind and solar and biomass.
That's correct. So we're built on history and powered by nature. That's our slogan. So the nature side of things is that we do indeed use a wind turbine. We have a hydro dam, 2 biomass boilers and lots of solar panels. So we don't import much electricity from the grid. We're actually making money on the electricity back to the energy suppliers. We use an electric vehicle to make our deliveries as well and use the energy from the distillery to power the electric vehicle. The biomass boiler that supplies the stills is 550 kilowatts and it's been working just right. Except on a Monday morning, it takes a little bit of time to wake up.
What are you doing on the village in Nuremberg? What's going on here?
So we're here in Nuremberg over the weekend looking for more German investors, simply. So we already have some 100 German investors and we want more enthusiastic people about whiskey to join and become equal members and investors in the distillery. So we're here in Nuremberg offering people a chance to invest £250 to own 5 shares in a Highland single malt Scotch distillery, as I did a few years ago.
When will be the first whiskey available in Germany and where will it be? Is there a German distributor or will there be one, or is it in smaller shops?
So for this, I'll introduce my colleague. This is Craig McRitchie. He's said head of sales for Glenlivet Distillery.
Hello. So right now we have a small batch limited edition whiskey, which was not distilled at Glenlivet Distillery, but it was 5 casks that we searched for, selected and bottled just for ourselves. We have actually just found a German distributor. So we are hoping now, maybe in the next few months, that our whiskey and our gin will start appearing in Germany, in small, more specialist shops. What we are looking at, though, for Glenlivet Highland Single Malt Whiskey, you're waiting maybe until 2021, until the first legal whiskey is ready for sale. But before it finds its way outside of Scotland, maybe 4 or 5 years. So maybe about 2023, when I will have a lot less hair. Yeah.
What about the types of whiskey? Will there be a peated one? And
well, so what we are doing right now, all of the spirit we are producing at the moment comes from unpeated local barley. However, because we are a small distillery and we are owned by whiskey lovers, we will do a lot of experimentation. We are looking at maybe doing peated malt in a few years' time, so we'll do peated and unpeated whiskey. We also have a lot more flexibility when it comes to using different types of cask. Watch this space.
So where can we find you in the web?
Pardon, sorry?
Where can we find you in the internet?
So on the internet, you can go to our own website, which is just glenwivis.com. But you can also buy our products through Master of Malt, things like that. So yeah, but if you go to our website, which is just www.glenwivis.com, all of our information on there, our story, and everything that's happening, yeah.
Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der April-Ausgabe 2018. Auch in dieser zweiten Stunde dreht sich alles um die Nürnberger Whisky-Messe The Village, die vom 2. bis 4. Februar auf dem Messegelände in Nürnberg stattgefunden hat. Es erwarten euch zahlreiche Interviews mit unabhängigen Abfüllern, mit Menschen aus Destillen, unter anderem aus Deutschland, und natürlich Informationen rund um das Thema Whisky. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris.
Ich stehe hier gerade bei der Firma Prineos auf der Whisky-Messe. Kurze Vorstellung bitte.
Mein Name ist Gerd Schmerschneider, ich bin der Inhaber der Firma. Wir kommen aus Kiel und sind Importeur für diverse Whisky-Marken, die es bis dato nicht in Deutschland gab und die ein bisschen außergewöhnlich sind.
Heißt das, ihr seid dann immer Generalimporteur und dürft auch andere Firmen versorgen, oder?
Wir sind Generalimporteur dann, also Importeur, Großhandel. Das heißt, wir beliefern den Whisky-Fachhandel mit unseren Whiskys.
Ihr habt eine besondere Reihe, nennt sich Malts of Islay, die Elements of Islay. Und zwar sind das Whiskys, die erstmal hier auffallen durch ihre Beschilderung. Das heißt, es ist wirklich so ein bisschen wie chemische Formeln aufgemacht. Aber man kann sich immer daraus erschließen, welche Brennerei das ist. Und es wird ein bisschen kleiner abgefüllt als die Standardabfüllungen. Das heißt in 0,5 und nicht in 0,7. Was sind denn diese Elements of Islay genau?
Die Elements of Islay sind eigentlich eine Serie von Islay Single Malt Scotch Whiskys, die in kleinen Auflagen, das heißt, es sind immer Small Batches, es kann mal ein Einzelfass sein, es kann aber auch bis zu 20 verschiedene Fässer sein, die zusammen zu einem Batch geführt werden und dann abgefüllt werden. Es ist wichtig, dass immer eine sehr hochwertige Qualität ist, und das Etikett sagt eben darüber aus, einmal ein Kürzel für die Brennerei, wo jetzt als Beispiel CI draufsteht für Colila, was jetzt nicht im Klartext drauf ist, sondern immer nur etwas verschlüsselt, aber jeder kann sich das sofort erschließen, was damit gemeint ist. Und zusätzlich mit einer Ziffer, wo die dran ist, die Nummer des Batches gibt. Jedes Batch fällt unterschiedlich aus. Es kann also sein, dass es mal Sherry-Whiskys sind oder Bourbon-Whiskys oder beides gemischt. Und dadurch ergeben sich immer ganz spannende Aspekte von Islay-Whiskys, die ein bisschen anders darstellen als die Originalabfüllung der Brennerei.
Wem gehören denn die Fässer?
Die Fässer werden von einer Firma abgefüllt, die heißt Speciality Drinks. Das gehört zu The Whisky Exchange in London. Dahinter steht so Kinder Singen, wahrscheinlich einer der berühmtesten Whiskyhändler weltweit.
Und das heißt, es gibt auch in Zukunft weiterhin Nachschub?
Das wollen wir doch schwer hoffen. Bis jetzt sieht es gut aus.
Und dieses Typische mit dem Namen, vielleicht kannst du es nochmal erklären. Es gibt ja wirklich Brennereien, die sagen, ihr habt das Fass, aber ihr dürft nicht draufschreiben, was es ist.
Das wird eben durch dieses Kürzel der Brennerei elegant umschifft, weil die Brennerei wird niemals im Klartext genannt. Es ist auch möglich, dass bei den Elements zum Beispiel gar nicht die Brennerei genannt wird, sondern das Destillat aus der Brennerei. Als Beispiel haben wir zum Beispiel ein MA. MA steht für Margadale, ist den meisten unbekannt, ist betriebsintern der sehr stark getorfte Bunnahevan. Zum Beispiel Brookready macht mehrere Destillate, Port Charlotte, Octomore und so weiter. Und auch die werden einzeln von denen abgefüllt unter diesem, auch unter diesem Begriff.
Warum werden die in 0,5 abgefüllt und nicht in der in Anführungszeichen Standardgröße 0,7?
Eine gute Frage, aber ich persönlich mittlerweile habe ich sehr an 0,5 Flaschen gewöhnt, aus dem einfachen Grunde, sie sind natürlich günstiger für den einzelnen Kauf und viele Leute wollen mittlerweile sehr viele Whiskys zu Hause haben. Und da ist die 0,5er Flasche eigentlich vom Preis her etwas charmanter als die 0,7er.
Was gibt es am Stand in diesem Jahr Besonderes? Was habt ihr da, was es wahrscheinlich auch nach der Messe nicht mehr geben wird?
Wir haben da gehabt, muss ich schon sagen. Wir hatten einen fantastischen Beaumont aus der Serie, einen Laphroaig, der zum Beispiel von 1998er Madeira-Fässern gemacht wurde. Der Beaumont wurde auch von 2001er Sherry-Fässern gemacht. Das steht nie im Klartext auf der Flasche. Aber im Internet unter eila.com kann man jedes Batch nachlesen, woraus es gemacht wurde.
Natürlich, denke ich mal, ungefiltert, unfiltriert und ohne Farbe.
Ja, immer. Dazu gibt es noch einen Whisky, der heißt einfach nur Peat, sprich auf Deutsch Torf. In dem Fall ist es ein Blended Isla Malt, den es einmal in Fassstärke mit 59,3% gibt und einmal in normaler Trinkstärke mit 45%. Der ist ein kontinuierlicher Tropfen, den es immer in der Serie geben wird. Und diese Einzelfassabfüllungen oder kleinen Batches, die kommen immer zweimal im Jahr als neue Editionen raus.
Auf der anderen Seite habt ihr Kompass stehen. Kompass ist so eine Reihe mit Blends. Was zeichnet die Blends aus? Also ich habe mir schon mal die Labels der Flaschen angeguckt, die sind sehr unterschiedlich. Manches ist sehr modern, manches geht so in die Klassik vom Design her.
Ja, also die Firma heißt Compass Box, die gibt es seit 2000 etwa und seit ungefähr 14, 15 Jahren in Deutschland. Compass Box hat eine bestimmte Idee von der Herangehensweise her. Die orientieren sich nicht an den früheren Whisky-Machern, die vor 200 Jahren angefangen haben, Whisky zu machen, wie ein Johnny Walker, ein James Buchanan, die Pioniere des Whiskys. Das heißt, die gucken sich an, was möchten meine Kunden an Whiskys haben, haben eine Idee, was sie für einen Whisky kreieren wollen und kaufen danach von verschiedenen Brennern die Fässer und machen daraus ihre eigenen Kreationen. Und zwar nach dem, wie sie die Whiskys haben wollen und nicht nach dem Motto, wir haben das und das, wir machen mal das Beste draus, sondern von vornherein werden die Fässer so gekauft, dass sie nur die Fässer nehmen, die sie wirklich gebrauchen können.
Eine Mischung typischerweise Grain und Single Malt oder machen die noch anderes?
Es gibt ja 5 große Kategorien bei Scotch Whisky. Einige deckeln die ab. Sie haben Blended Malt Whiskys, das heißt verschiedene Single Malts gemischt. Blended Grain Whisky haben sie, verschiedene Grain Whiskys gemischt. Und den klassischen Blended Scotch, das heißt Malt und Grain gemischt. Wobei wir eine Abfüllung zum Beispiel gerade haben, der nennt sich Double Single. Der Double Single ist ein Blended Scotch Whisky, der reduziert ist auf das absolute Minimum. Das heißt, ich habe nur ein Malt und ein Grain. Hat es auch geschafft, bei Jim Murray in der Whisky Bibel besser Blended Scotch zu werden letztes Jahr.
Wir sind noch kurz bei Compass Box. Da gibt es eine Geschichte dazu, wie das entstanden ist.
John Glazer, der Gründer von Compass Box, war früher Global Brand Ambassador für den Johnny Walker Black Label. Und im Zuge dessen konnte er in Schottland das eine oder andere Fass mal probieren und hat sich gefragt, warum Diageo, der große Konzern, der dahinter steckt, bestimmte Sachen, die da im Lagerhaus liegen, nicht abfüllt. Es fing damit an, dass er nämlich einen Blended Grain abgefüllt hat, den Hedonism. Damit fing alles an. Da hat Diageo als großer Konzern natürlich gesagt, das ist ein Nischenprodukt, interessiert uns nicht. Millionen Flaschen ist unsere Geschichte. Und da hat er angefangen, zu Hause in seiner Küche zu experimentieren mit verschiedenen Fässern, verschiedenen Kombinationen, bis ihn irgendwann seine Frau rausgeschmissen hat, gesagt, such dir ein Büro, mach dein Ding. Und damit fing es an.
Und heute sind wir bei einer wie breiten Range?
Aktuell gibt es eine sogenannte Signature oder Core Range von 5 Whiskys und dazu immer verschiedene Limited Editions und zusätzlich die Reihe Great King Street, die 2 herausragende Blends für Bars, aber auch gut für den Genuss zu Hause darstellen.
Wenn euch jemand sucht, wo findet er euch im Web?
Unter prineus.com oder compassboxwhisky.de zum Beispiel.
So, ich probiere jetzt natürlich auch was von der Compass Box. Ich habe hier The Peat Monster und drauf ist ein schönes Monster und die Nase lässt zumindest angenehmen Rauch erahnen. Was ist es für einer?
Peat Monster ist ein eleganter, rauchig, torfiger Whisky, der sowohl eben rauchig als auch torfig ist. Das erreicht er dadurch, dass er verschiedene Single Malts blendet. Im Wesentlichen Laphroaig, ein Teil Corlila, etwas Legic, das ist der getorfte Tobermory von der Insel Mull. Und dazu ein rauchiger Atmo aus den Highlands. Der liefert noch eine gewisse Fruchtigkeit und Süße diesem Whisky gegenüber. Und das ist genau die Kunst bei einem Blended Malt, Komponenten zu verbinden, um ein ganz neues Ergebnis rauszubekommen. Ein Whisky-Autor, Dave Broom, hat über den Whisky mal geschrieben, gefährlich gut trinkbar. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Motto zu dem Whisky.
Na dann, bleibt nur noch probieren. Ich sag mal, es lohnt sich.
Ich bin hier am Stand vom Whisky Warehouse und spreche mit
Michael Brosowski. Hallo.
Was machst du im Whisky Warehouse? Bist du jemand, der Fässer mit raussuchen darf, der mit abfüllt?
Also ich bin unter anderem auch mit dabei, wenn es darum geht, Fässer auszusuchen. Nicht ständig, gelegentlich. Primär bin ich dabei, wenn es dann um die Kontakte zu den Partnern in Schottland geht und wenn es um das Vertreiben in Deutschland, um den Rest der Welt geht.
Ich habe euch schon mal vorgestellt auf der letzten Whisky-Messe. Was hat sich denn seither für euch verändert? Ich sehe natürlich immer noch die schönen Verpackungen aus Holz. Auch letztes Jahr hattet ihr schon die neuen Verpackungen mit einem neuen Design der Flaschen auch, die eben aus Karton sind. Und jetzt sehe ich hier oben noch was aus dunklem, edlen Holz. Was sehe ich da mit diesen 26, 29, 25 Jahren?
Das ist eine weitere Serie, die wir im Herbst gelauncht haben. Das nennt sich bei uns Old and Rare. Und damit das Produkt da hineinkommt, muss es mindestens 25 Jahre im Fass gewesen sein. Im Moment sind das zwei Whiskys, ein Glenkeith und ein Blair Athol und zwei Rums. Einer aus Trinidad und Tobago und einer aus Guyana.
Was ist das Besondere für euch an den Whiskys, jetzt abgesehen von den 25 Jahren? Man sagt zwar immer, ja, wenn der Whisky älter wird, wird er besser, muss aber nicht stimmen. Es kann ja auch ein Fass sein, das schon nach 18 Jahren furchtbar schmeckt.
Also wir haben von vielen Kunden Feedback bekommen, dass eine Großflasche meint in dem Fall 07, mit einem Preis, wenn das in 20, 25-jähriges Alter geht, gelagert, von 140, 150 oder 160 Euro einfach vielfach das Budget übersteigt. Und wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen, weil gleichzeitig ist uns gesagt worden, dass so Anfang dreistellig so eine Schallmauer darstellt. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und den spitzen Bleistift genommen. Und wenn man den Preis jetzt umrechnet für diese beiden Blair Athols und Glenkeith zum Beispiel, dann kommt man beim halben Liter ziemlich genau bei 99 Euro raus. Gleichzeitig wollten wir unser Flaschendesign ein bisschen verändern, weg von der Standard-Industrieflasche zu einer attraktiveren Flasche und natürlich dann auch noch zu einer etwas edleren Verpackung. Und das war dann der Schritt zu der Art und Weise, wie die Old and Rares jetzt verpackt sind.
Blair Athol ist ja nochmal was Besonderes. Sie gehört ja der großen Firma Diageo und die geben nicht so gerne Fässer raus. Wart ihr da früh genug dran oder woher kommt so ein Fass?
Also wir haben, das bekommen wir häufig zu hören, relativ viele Einzelfassabfüllungen von Brennereien, die zum Diageo-Konzern gehören. Wir haben Gott sei Dank Kontakt zu guten Partnern in Schottland, die in der Lage sind, an Fässer von diesen Brennereien zu bekommen, sodass das unser Weg ist, auch solche Brennereien mal als Einzelfässer, überhaupt als Single Malts in Abfüllung darzustellen, weil sie ja sonst in der Regel in irgendwelchen Blends verschwinden.
Ist natürlich, denke ich, auch bei den älteren Flaschen, bei den besonderen Serien typischer Markenschwerpunkt auch, dass ihr sagt, auf keinen Fall filtern, auf keinen Fall Farbe.
Das steht hier über allem. Also was wir anfassen, ist das Produkt, wie es produziert und gelagert wurde. Es gibt keine Kältefiltration, es gibt keine Zuckercouleur-Zugabe. Es gibt beim Rum weder Zuckercouleur noch Zuckerzugabe, wie es ja sonst sehr üblich ist. Und auch die Rums sind Einzelfässer. Also ist das ganze Flüssigkeit 25 oder 26 Jahre alt und nicht nur der letzte Löffel, der dazugegeben worden ist im Solera-Verfahren.
Wie ist das denn mit den Rums? Du hast es schon gesagt, ihr setzt nichts zu. Würdet ihr sowas wie in Anführungszeichen ein Reinheitsgebot für Rum befürworten, dass man zumindest sagen kann, wir haben das Label, kommt so aus dem Fass, wie es ist? Oder genügt es, wenn ihr sagt, wir haben es aus dem Fass, das wissen die Kunden?
Also wir beklagen uns zwar vielfach, dass die Whisky-Welt stark reguliert ist und dass uns das immer wieder Ärger macht, aber vielfach würden wir uns so ein ähnliches Regelwerk für den Rum wünschen, weil im Moment gibt es da ungefähr überhaupt nichts. Also der Rumhersteller kann mit seinem Getränk beinahe machen, was er will, ohne dass er es dem Kunden kundtun muss. Und ich bin ein großer Freund davon, dass wir einen informierten Verbraucher haben. Also wenn man irgendetwas mit dem Produkt macht, dann soll man es auch deklarieren und dann wird sich zeigen, ob das mit Deklaration dann noch die Akzeptanz findet, die es ohne findet. Das muss dann jeder Hersteller für sich entscheiden.
Wenn wir bei den Rums sind, was gibt es da bei euch in diesem Jahr Besonderes? Ich sehe hier Nicaragua stehen, Panama.
Ja, das Besondere sind natürlich die beiden Rums aus der Old and Rare Reihe, der Trinidad und der Guyana und der Guyana, und das ist eigentlich der Kracher schlechthin, kommt aus einer Enmore-Brennblase. Und das ist ungefähr das, was Port Ellen im Whisky war, waren Enmore-Brennblasen im Rumbereich. Die sind 1988 fast alle außer Produktion gegangen, und das brutal Spannende ist, dass sie teilweise aus Holz hergestellt waren. Also das Brennverfahren war relativ aufwendig, relativ splinig, sag ich jetzt mal überspitzt formuliert. Und die Produkte, die da rausgekommen sind, sind ziemlich einzigartig und werden in der ganzen Rumwelt geliebt und gesucht.
Wenn wir die jüngeren Abfüllungen nehmen, also wenn ich jetzt hier bei Nicaragua und bei Panama bin, was habt ihr da im Programm gerade?
Also bei den jüngeren Abfüllungen ist es natürlich so, dass wir versuchen, immer einen Melasse und auch Agricole Rum im Programm zu haben, um die beiden Stränge der Rumproduktion zu zeigen, weil sich da auch geschmacklich durchaus Unterschiede ergeben. Und natürlich sind unsere Panama-Rums und auch die nicaraguanischen alle Einzelfassabfüllungen, die für sich stehen und die in dem Fall so die typische Rumerwartung erfüllen. Volumen, Süße und Agricole dagegen etwas zurückhaltender, etwas trockener wirkt.
Jetzt kommt natürlich die Fangfrage, stellt ihr vielleicht auch mal was mit den Rumfässern an, dass ihr sagt, wir könnten noch mal einen Whisky da drin nachlagern?
Das drängt sich förmlich auf, da gebe ich dir recht. Und in der Tat haben wir sowas auch schon gemacht. Wir haben die Rumfässer, die wir ja nun in Deutschland haben, haben wir dann benutzt und sie mal auf unser geliebtes Eiland geschickt. Und dann war zum Beispiel mal ein Mortlach und ein Glenkeith, haben wir mal rumgefinisht. Das war ziemlich erfolgreich, die sind also schnell ausverkauft gewesen. Und wir haben im Moment auch welche wieder in Rumfässern liegen, aber das ist alles noch nicht spruchreif.
Also man muss sich noch ein bisschen gedulden. Was gibt es in eurer aktuellen Range gerade an Neuheiten?
Also wir sind letztes Jahr als unabhängiger Abfüller 10 Jahre alt geworden. Und wir haben uns dafür eine Abfüllung ausgesucht, und zwar einen 10-jährigen Glenrothes, der Bourbon Hogshead gelagert war, und das ist passenderweise ein 10-jähriger Whisky mit relativ hohem Alkoholgehalt, über 60 Volumenprozent, und das ist flüssige Schokolade. Also es ist ein traumhafter Whisky, und im Gegensatz zu den Produkten aus der Brennerei selbst, die ja in der Regel Sherryfass gelagert sind, Bourbonfass gelagert, schöner Kontrast und ziemlich leckerer Whisky.
Ich sehe hier noch was anderes, den Hart Brothers. Kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, wir haben für eine befreundete Firma haben wir die Abfüllung von Hart Brothers mitgenommen, um sie auf verschiedenen Messen zu präsentieren. Hart Brothers, ähnlich wie die Lengs, eine lang bestehende Familienfirma, die sich einen Ruf gemacht hat als unabhängiger Abfüller. Und wir haben uns bei den Abfüllungen von den Hart Brothers darauf konzentriert, dass es fast ausschließlich Sherryfass gelagerte Whiskys sind, die auch relativ alt sind. Das ist also damit definitiv auch ein Premium-Segment und ist in dem Fall eine schöne Ergänzung zu dem, was wir von uns hier stehen haben.
Ihr habt ja noch was Schönes in euren Holzkisten mit drin. Das heißt, ihr gebt ein Infoblatt bei. Ihr schreibt nicht alles auf die Flasche drauf, sondern die Leute dürfen ein bisschen lesen. Wie kommt das denn an?
Das Feedback, das wir zu den Beiblättern bekommen, ist sehr gut, weil wir geben da unter anderem auch Tasting Notes bei, die wir extern schreiben lassen von der Frau Nurne, die das für uns macht. Und wir haben da auch eine Tabelle drin, wo wir versuchen, dieses Geschmacksprofil, das sie in schöne Prosa fasst, mal zu objektivieren in einer Tabelle, sodass man schauen kann, okay, wenn ich jetzt einen torfigen Whisky suche und ich sehe, da steht in der Tabelle, das ist wenig oder mittel, dann ist das vielleicht nicht mein ganz großer Favorit. Und wenn ich sehe, ich brauche was Fruchtiges und das ist stark ausgeprägt in diesem Whisky, dann ist das vielleicht genau das, was ich suche. Und diese Beiblätter publizieren wir halt auch auf unserer Homepage, sodass man schon im Vorfeld schauen kann, wie sieht es aus. Und da ist auch immer noch ein bisschen was zur Geschichte des Whiskys. Das kommt gut an.
Du bist schon bei der Homepage. Wo finden die Leute euch?
Man findet uns unter www.whiskyw.de.
Und natürlich die Frage nach Nürnberg. Ich habe schon mal so, ich glaube, es waren, ich will nicht lügen, 4 oder 5 Flaschen bei einem Händler gesehen. In den Holzkisten gibt es viele Händler mittlerweile oder mehr Händler?
Die Zahl der unabhängigen Abfüller an sich steigt natürlich. Und was speziell jetzt Händler von uns angeht, ja, die Zahl nimmt zu. Können wir sehr freudig und sehr positiv vermelden.
Auch hier in Mittelfranken?
Mittelfranken ist noch ein bisschen schwach, da gibt es nur einen, aber wir arbeiten dran.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet. Ihr seid mein Retter.
Danke.
Also ich bin Tom Skowronek, bin als unabhängiger Abfüller unterwegs. Meine Firma heißt Annamner Halber, gegründet in 2011, hauptberuflich damit unterwegs seit Anfang 2013. Seitdem stetig gewachsen, nicht nur Eigenabfüllung. Wir veranstalten mittlerweile unsere eigene Whiskymesse in Oberhausen seit 2015. Keine große Whiskymesse, eher im Stil einer kleinen regionalen Hausmesse. Und wir sind seit 2015 Deutschland-Importeur für Struss Urn Distillery, seit 2016 für Dornoch und seit 2017 auch ebenfalls für Glenlivet Distillery.
Was bedeutet denn Annamner Halber?
Annamner Halber ist gälisch und bedeutet die Seele Schottlands. Es ist letztendlich das, was Whisky auch ist, ein Teil der Seele Schottlands.
Ist auch für euch eine Philosophie mit dahinter? Das heißt, eure Whiskys werden weder kühl gefiltert noch gefärbt oder gibt es Ausnahmen?
Nein, das ist das, was jeder unabhängige Abfüller sich so eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, Whisky so zu präsentieren, wie er aus dem Fass läuft, eben ohne Kühlfiltrierung, fassstark, ohne irgendwelche Färbungen.
Schwierig ist es mittlerweile für unabhängige Abfüller, die nicht direkt in Schottland sitzen, an gute Fässer ranzukommen. Wie macht ihr das? Dürft ihr noch mit einem Fass bei einer Brennerei ankommen und sagen, füllt uns doch mal voll, wir lagern das dann in Schottland und füllen selber ab? Oder wie läuft das bei euch?
Ich sehe das ein kleines bisschen anders. Es ist weniger die Frage, Fässer zu bekommen. Das ist auch heute noch überhaupt keine Schwierigkeit. Die Frage ist nur, will man das Geld, was dafür aufgerufen wird, haben? Es ist kein Thema, auch einen Highland Park von 89 oder einen Craigmore von 87 zu bekommen. Nur die Preispolitik, die ist vollkommen im Hintern und es passt leider nicht mehr. Zu Distillen fahren, durch die Warehouses tigern und sich da ein super Fass auszusuchen, denke ich, war auch damals schon ein großes Märchen. Nur als Beispiel, Glenfiddich produziert 14 Millionen Liter im Jahr. Wir haben Warehouses ohne Ende, 6-7 Stockwerke hoch. Wer bitteschön rennt da durch alle Lagerhäuser und sucht sich dann das passende Fass aus? Das funktioniert nicht. Was funktioniert? Über Broker halt. Man kann immer noch Fass-Samples anfordern und daraus, klar, ist es eine gewisse Vorauswahl, aber wir können aus dieser Auswahl schon dann rausschauen, welches Fass für uns geeignet ist, von dem wir vollkommen überzeugt sind. Eigene Fässer zu Distillen bringen, ja, habe ich natürlich dadurch, dass ich Importeur für die kleinen Craft Distilleries bin, schon ein paar Möglichkeiten, eigene Fässer rüberbringen zu lassen und zu sagen, komm, mach bitte voll und wir lassen es lagern. Ich habe mittlerweile knapp 20 Fässer bei Struss Urn Distillery liegen, alle möglichen Spielarten, die man so nicht kennt, First Fill Tokaja, First Fill Cognac Fässer, alles Sachen, die irgendwann in 10, 12 Jahren, 15 Jahren vielleicht abgefüllt werden. Ein bisschen als Altersvorsorge und einfach zu zeigen, was alles geht und was nicht geht.
Das heißt, du bist auf jeden Fall auch viel selber in Schottland unterwegs?
Mindestens zweimal im Jahr.
Bist du allein unterwegs oder seid ihr schon eine kleine Gruppe geworden?
Die Firma ist eigentlich immer noch ein Einzelunternehmen. Ich habe natürlich schon Hilfe. Meine Backoffice-Managerin, meine Ehefrau, die seit 4 Jahren ebenfalls mit auf Messen fährt, aber noch Vollzeit berufstätig ist. Also da müssen wir immer schauen, wie kriegen wir es am besten dann in die Reihe, dass sie dann mitbekommt. Ich habe einen sehr guten Freund, der einfach mal angefangen hat, mit hinterm Stand zu arbeiten. Mittlerweile fast regelmäßig bei den größeren Messen dabei, aber eben auf freiwilliger Basis. Und er ist so ein bisschen, er ist derjenige, der unsere Tasting Notes schreibt, weil er halt eine sehr blumige Sprache hat. Er sucht auch die Fässer mit aus. Das heißt, wir probieren Fassproben zusammen. Letzte Entscheidung liegt zwar bei mir, aber seine Meinung ist da schon sehr viel wert.
Passiert es bei euch auch, dass ihr mal sagt, das Fass ist okay, aber ist uns eigentlich zu viel? Wir würden gerne nur die Hälfte abfüllen. Habt ihr auch mal halbe Fässer?
Ja. Also kurz und knapp, ja. Also auch da, wir schauen zu, dass die Sachen nicht unbedingt auf dem deutschen Markt landen. Mit sehr guten Kollegen machen wir das durchaus schon mal, dass wir, wenn wir so ein Sherry-Butt haben mit 600, 700 Flaschen, dass wir sagen, okay, ist mir gerade zu viel, wir machen es einfach als Teilung. Habe ich mit Maggie Miller vom Scotch Single Malt Circle zum Beispiel schon gemacht. Ab und an bekommen wir Fassreste angeboten, macht für uns aber erst Sinn ab 120 Flaschen aufwärts, weil alles andere ist Kirmeskram.
Dann gucken wir uns doch mal die Range an. Ist bei euch so eingeteilt oder kann man es so einteilen in eine Grundrange, eine Core Range und sozusagen High Class?
Nein, eigentlich nicht, denn das einzig Ausschlaggebende ist Geschmack. Das kann durchaus auch ein 4 oder 5 Jahre alter Whisky sein, kommt zwar selten noch vor. Wir haben Whiskys von 5 bis 36 Jahre im Portfolio. Ausschlaggebend ist eigentlich nur Geschmack, er muss uns überzeugen, der muss, kann seine Ecken und Kanten haben, er muss schon ein bisschen spezifisch sein. Aber Core Range, nein, kann man so nicht besagen.
Dann natürlich die noch schwierigere Frage, was macht für dich einen guten Whisky aus?
Ein guter Whisky darf Ecken und Kanten haben. Er muss für mich einzigartig vom Geschmacksprofil sein. Er muss trinkbar sein. Für mich darf ein Whisky im Mund nicht brennen. Er muss sich einfach in den Mund legen, sich da ausbreiten, einfach bleiben, verweilen und ja, überzeugen.
Wie hast du das gelernt? Wann ging es bei dir mit Whisky überhaupt los?
Los? Single Malt seit 1984. Damals noch als normaler Trinker. Ersten Schottlandreisen 86 mit Destillen besuchen. War damals noch ein bisschen anders, als alles noch nicht in so einer ganzen Konzernhand war. Es war 84, gab es bei uns in Deutschland so die drei großen Glens. Glendivitt, Glenmorangie, Glenfiddich. Man sollte mindestens 12 Jahre alt sein. Ansonsten war die Auswahl doch sehr überschaubar. Und beim ersten Schottland-Besuch war die erste Destille, die ich besucht habe, Talisker. Habe dann da einen Whisky mitgenommen, die Führung mitgemacht, einen Whisky mitgenommen, habe den abends aufgerissen. Und das war so ein bisschen ein Erweckungserlebnis. Mann, wie geil kann Whisky eigentlich schmecken? Mal abgesehen von diesen drei berühmten Glens. Der zweite Whisky war dann auch ein Island-Whisky, das war dann Highland Park, ein stinknormaler 12-Jähriger. Und auch da, verdammt, so unterschiedlich zu Talisker, so unterschiedlich zu Glenfiddich. Und dann war es da eigentlich schon geschehen und ja, bin dann immer da beim Single Malt auch geblieben. Und irgendwann in 2011 habe ich dann das Hobby zum Beruf gemacht.
Hier auf der Whiskymesse auf der Village in Nürnberg, was lief am besten? Ich habe mitbekommen, einiges ist schon weg und jetzt komplett ausverkauft.
Ich sag mal so, die Kundschaft ist schon sehr beeinflussbar. Was bei uns wirklich sehr gut geht, das sind unsere First Fill Sherry Abfüllungen, also Abfüllungen aus dem First Fill Sherry Cask, 7, 8 Jahre alt. Preislich im Rahmen, was die Leute bereit sind auszugeben. Dunkle Farbe. Ja, und eben unser Islay Malt mit einem Portcask-Finish, von dem wir sofort wissen, der wird nicht lange halten. Der ist maximal in 14 Tagen ausverkauft. Und das haben wir hier auch wieder festgestellt. Die Dinger sind, die verdunsten hier.
Was steht jetzt hier noch, was wir vor uns sehen? Ich sehe nämlich auch hier Ben Reach sozusagen mit Originallabel, aber es steht hinten ein Namener Halber drauf.
Das ist dem geschuldet, dass beispielsweise die Billy Walker Gruppe, Ben Reach, Glen Glasso, Glen Jonach, es zwar erlaubt, dass wir uns Einzelfässer aussuchen, aber Wert darauf legen, dass die trotzdem mit einem Originallabel kommen. Das heißt, wir benutzen das Originallabel, allerdings nur mit dem Zusatz Bottled for, eben für unsere Firma oder für wen auch immer, für den Importeur oder wer immer bei Ihnen gerade ein Einzelfass kaufen mag. Zweite Sache ist, wir haben ja angebliche Teaspoon Malls wie ein Wartet oder wir hatten einen Burnside. Teaspoon Malls angeblich von der Grants Family, sprich Balvenie oder Glenfiddich, die ebenfalls nicht wollen, dass der Originalname auf dem Etikett steht. Und dann behaupten, dass man angeblich einen Teelöffel Glenfiddich in einen Balvenie-Fass packt oder umgekehrt einen Teelöffel Balvenie in einen Glenfiddich-Fass packt. So verhindert man die originale Namensgebung. Trotzdem sind die Whiskys schon durchaus zu erkennen, haben ihr eigenes Geschmacksprofil.
Da gibt es ja noch zwei mehr bei Glenfiddich. Die haben ja noch zwei Destillen, eigentlich von denen es in Anführungszeichen eigentlich gar nichts gibt. Ich glaube, Kininvi ist eine davon.
Kininvi gibt es, aber auch von Kininvi gibt es Originalabfüllungen. Ich kenne zumindest einen 17 Jahre alten und 23 Jahre alten.
Und habt ihr auch schon Fässer bekommen oder ist das da wirklich so, dass die Family sagt, nee, die geben wir nicht raus?
Das ist tatsächlich so, dass sie sagen, wir geben sie nicht raus oder wenn, dann eben als Teaspoon Malls unter einem anderen Namen.
Was sind deine Lieblingswhiskys von denen, die jetzt hier stehen oder sagst du, es sind eigentlich alles meine?
Es sind letztendlich alle meine. Natürlich hat man so seine Favoriten. Ich bin ein großer Fan von Whiskys aus den 60er und 70er Jahren, weil die mal ein ganz anderes Geschmacksprofil haben als die heutigen Sachen. Und mein Highlight aus dem eigenen Portfolio ist mein 36 Jahre alter Glenglasso aus dem Portfass. Das ist einfach ein alter Gentleman, das ist Whisky, so wie ich ihn mag, Old Style. Das ist auch der Grund, warum ich an diesen Craft Distilleries, diesen jungen Craft Distilleries interessiert bin, weil die sich auf die Fahne geschrieben haben, Whiskys Old Style 60er, 70er Jahre zu produzieren, handwerklich zu produzieren und nicht als Industrieprodukt.
Kannst du zu diesen Craft Distillen, zu den kleinen, die du vorher schon erwähnt hast, was erzählen? Wo liegen die?
Mittlerweile überall in Schottland verteilt. Sehr viel entsteht neu in den Lowlands. Kings Barnes wird jetzt was rausbringen. Glasgow Distillery wird in diesem Jahr den ersten Single Malt rausbringen. Im letzten Jahr gab es Projekte wie Lindores, Falkirk ist mit unterwegs, Crafty Distilleries in den Lowlands. In den Highlands produziert Strathearn quasi als Speerspitze dieser ganzen Bewegung seit 2013 schon Single Malt. Von denen haben wir auch zwei Abfüllungen hier. Wo entstehen noch welche? Auf Sky ist Torrabeck entstanden. Wir haben gegenüber von Sky auf Rasay eine neue Distillery, das erste Mal, dass dort Whisky produziert wird. Glen Whivis in Dingwall, also quer durch ganz Schottland durch.
Wenn jemand eure Whiskys will, es gibt nicht so viele Händler und natürlich gibt es sie nicht im Einzelhandel oder im Großhandel, sondern man muss schon zu dem Whiskyhändler seines Vertrauens gehen. Wo findet man euch?
Uns findet man größtenteils online oder über soziale Medien wie Facebook. Ein paar wenige Händler, die unsere Sachen auch haben. Auch da Bretter bohren, aber wir werden unsere Sachen trotzdem los. Also ist hier in Nürnberg Andreas Hertel, der durchaus von uns Sachen vertreibt. Oder auch, Jürgen Stark, glaube ich, von der Whisky Lounge.
Ah, ja, genau.
Ja, er hat auch ab und an Sachen von uns. Ansonsten in Oberhausen, im Großladen, im Whisky Hort. Dadurch, dass wir eben unabhängige Abfüller sind und gar nicht so die riesen Massen an Flaschen haben, sind wir für die ganz großen Stores natürlich uninteressant. Denn die wollen Masse haben, die wollen eine Palette haben. Wenn ich Horst Lüding eine Palette verkaufe, ist mein Whisky ausverkauft.
Und wenn man euch im Web sucht, wie heißt die Adresse?
Annamner Halber, also entweder www.annamnerhalber.com oder bei Facebook Annamner Halber oder einfach Tom Skowronek, da kann man von da aus dann halt weitergehen.
We are late for the new makes.
I know, it's a shame for us too.
You didn't think it will sell so fast?
We didn't, honestly. Because we brought quite a lot of stock with us. And we've done shows in Germany before. But it was just kind of completely out of our expectations, really, to sell out by mid-afternoon.
Can you introduce yourself, please, first?
Sure, so my name is Kevin Liu. I'm the Sales and Marketing Director for R&B Distillers, which is based in Edinburgh, and we're the parent company of the Isle of Rasay Distillery.
Yeah. Rasay Distillery is brand new, that means we have to wait for the whiskey. Yeah. It's not 3 years matured there. When did you start?
So we started looking at Rasay as a destination in 2014, and that's when we bought an old derelict Victorian villa on the island with the view of renovating it into a distillery. But the planning permission, the actual engineering took about 2.5 years. So we eventually opened in September last year.
Why on Rasay?
There's never been any whiskey on Rasay before, made on Rasay before. There's never been any distilling on Rasay except for kind of illegal moonshine in someone's back garden. So it's a unique opportunity for us to essentially develop a new Scotch whisky region in its own right. And it allows us a lot of flexibility and freedom to do what we'd like to create the new Rasay style. Also, Rasay has a very unique geology. It's got fantastic water, has great natural resources. We are able to grow some local barley on Rassi, and we have a small island, that happens to be very, very knowledgeable about whiskey.
What about the water? Is it very, a lot of minerals? Is it, what is in there?
Yeah, so it's actually very hard water, but the rest of Scotland tends to be soft water in nature. So very high on Rassi, at least, very high in manganese and iron, very heavily mineralized. And we're actually using that water not just for processing, but also for reduction from car strength to bottle strength. So your Rassi single malt in 3 years' time would actually contain half of actual Rassi water, mineral water. And that would hopefully give the eventual whiskey a lot of depth.
What about the capacity of the distillery?
We're quite small at this stage, about 100,000 litres per annum, which is roughly the same as Edradour and Springbank. So, you know, we're not a micro distillery, but certainly very, very small batch.
How many still pots?
So two stills, small stills. The wash still is 5,000 litres and the spirit still is 3,600 litres. So quite small. And we're looking to produce about 150,000 bottles in 3 years' time.
There's a small capacity of malt available in Rassi, you said, but are you going to finish it yourself?
No, quite honestly. So we are growing some barley, but the barley needs to be taken to the Scottish mainland for drying and for malting. It will then be brought back to Rassi. But Rassi is a very mountainous place, very, very rocky, and there are not many flat places for growing barley. And that's why commercially, there hasn't been any barley grown on Rassi for 40 years before we started last year. So we can grow some, but it wouldn't be for the full production.
What about the maturing process of the whiskey? Do you have a lot of different barrels right now, or is it one line?
We have four types of barrels at the moment. We're using virgin American oak, high rye bourbon, first fill bourbon, and also French Bordeaux casks. And all maturation is done on site. And we're filling these casks with either heavily peated spirit or unpeated spirit. And the plan is to use these casks in a recipe to create a very complex, though young, three-year-old island single malt.
What about the parts per million?
So the eventual phenol level will be about 15 parts per million. But the heavily peated spirit we're filling is 45. And of course, we've got unpeated. Yeah.
And many distilleries need to make a little bit of money when they start, so they make a lot of gin. Do you produce gin?
No, we're not producing gin. We're sticking to whiskey. So before we started Rassi Distillery, we've always been an independent bottler. And as part of that practice, we produce something called Rassi While We Wait. So it's an independent bottling from another Highland distillery. It's a single malt that's aimed at showcasing the future Rassi style. So that would be a lightly peated single malt at about 15 parts per million phenol, which is finished in wine casks. So it's quite smoky, but at the same time, fruity and floral.
Oh, I'm looking forward to get one of the bottles. How many will there be for the first release, and when will it be released?
So the first release will be quite ceremonial. We're looking at maybe 2,000 bottles, and that will be Christmas 2020, most likely in the distillery shop only. And then 2021 will be the first full release of about 135,000 to 150,000 bottles. Yeah.
And maybe something interesting, I see some photos here. It looks like a very new building of the distillery. Do we have stainless steel wash stills, or is it larch wood?
Yeah, no, we've used stainless steel washbacks simply because they're easy to clean. And they're easier to monitor as well as part of the engineering process. Yeah,
yeah, also heard it's easier to clean them when you use peated and unpeated.
Yeah, when you're making that transition, if you're using birch woods, a lot of the peat gets retained in the woods. And you simply have to throw in a lot of chemicals to clean them, which is not always good for the wood and the residues could also contaminate the whiskey. Of course, it doesn't happen because all of the other distilleries that use birchwood washbacks are very professional in terms of cleaning, but that's always a risk.
Is there already a German distributor for Rasi whiskey?
Yeah, we do. So we're working with Kirsch Whiskey, which are based in Bremen, but they distribute us all across Germany.
Ich bin der Hans-Gerhard Fink. Ich bin der Urheber und Eigentümer der Finch Whisky Distillerie.
Und ihr sitzt?
Wir sind in Heroldstadt, das ist zwischen Blaubeuren und Laichingen auf der Schwäbischen Alb. Und wir sind da dabei, eine Whisky-Erlebniswelt dort einzurichten, im ehemaligen Militärgelände.
Was wir jetzt hier auf der Whisky-Messe sehen, auf der Village, ist mein erster Eindruck, eine größere Range in diesem Jahr. Und ihr habt auch noch jede Menge mehr Gin mitgebracht.
Ja, wir haben fest gearbeitet im letzten Jahr. Wir haben hier neue Getreidesorten mit dabei. Das ist ein Roggenwhisky und ein Maiswhisky. Und dann haben wir noch zwei absolute Raritäten dabei. Rare Number One, ein 9 Jahre gelagerter Whisky aus dem Rotweinfass. Und One Decade, ein 10-jähriger aus einem Original Finch Refill Fass. Das sind die großen Highlights bei dieser Messe dieses Jahr.
Und es gibt sie wahrscheinlich nur in ganz kleinen Auflagen. Wie viele Flaschen habt ihr hinbekommen?
Also der Rare Number One gibt es entweder in der Miniatura Dreier-Set oder 280 Flaschen, die wir abgefüllt haben. Davon ist schon ein Drittel verkauft. Und der One Decade, das sind lediglich 372 Flaschen geworden, wo auch bereits schon über ein Viertel verkauft ist, obwohl der erst seit 3 Wochen in der Flasche ist.
Was hat euch denn inspiriert, jetzt auch Rye-Whisky zu machen und nicht nur Malt-Whisky?
Also ich bin Landwirt und kann eben mit verschiedenen Getreidearten arbeiten, was ich auch mache. Und habe da mal Versuche gemacht, ein bisschen mit diesen Getreidearten zu spielen. Und abgefüllt haben wir es jetzt eigentlich auch auf Anregung von unseren Bartender, mit denen wir zu tun haben und arbeiten. Und die haben sich eben speziell Roggen- und Maiswhisky gewünscht, vor allem für Old Fashioned oder für Whisky Sour an die Bar.
Ah, spannende Geschichte. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt Rotweinfässer und Co. Was nehmt ihr denn im Regelfall für Fässer und habt ihr gute Fässerkontakte?
Also ich reise in ganz Europa zu Spitzenweingütern, um Spitzenfässer zu kaufen. Ich arbeite sehr viel mit Weinfässern, aber auch mit Ex-Bourbon-Fässern, die aus Amerika kommen, oder mit Sherry- und Portfässern und ganz aktuell seit einem Jahr auch mit Madeira-Fässern.
Macht es denn einen Unterschied, ob das jetzt ein Rye-Bourbon ist oder ein Mais-Bourbon im Geschmack? Ist das deutlich zu merken?
Das sind riesen Unterschiede, das sind Welten. Wenn man jetzt einfach sich vorstellt, man nimmt ein Roggenbrot. Dieser Roggengeschmack ist in dem Getreidedestillat einfach drin. Das ist eine ganz natürliche Geschichte. Wenn wir dann Cornflakes nehmen oder Popcorn, dann haben wir Mais. Und das schmeckt eben vollkommen anders.
Und auch in den Fässern, in denen ihr dann lagert, wird es dann entsprechend, oder nehmt ihr nur Bourbonfässer, die...
Also den Maiswhisky habe ich in Bourbonfässer gereift, den Roggenwhisky habe ich in Weinfässer gereift.
Ah, okay. Wo geht's bei euch hin in der Entwicklung? Du hast schon gesagt, ihr wollt eine Erlebniswelt aufbauen. Wo wird das genau sein und was kann man sich darunter vorstellen?
Also es ist so, ich habe die letzten Jahre mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, Wehrhäuser einzurichten. Und ich bin immer so ein bisschen Optimist. Und auf dem Weg habe ich Kontakt bekommen zu einer Stadt, die hat ein Militärareal, für das sie Verwendung sucht, vernünftige Verwertung. Und da haben wir jetzt die Idee, eine Erlebniswelt zu gründen. Es sind 40 Gebäude und da können wir eben viele Gebäude für die Whisky-Lagerung hernehmen. Und einige Gebäude, da möchte man einfach Erlebnisse eigentlich installieren zur landwirtschaftlichen Kultur, zur Entstehung von Genussmitteln, von Lebensmitteln. Und dort möchten wir einfach ein Besucherzentrum aufbauen, das nicht nur allein nur die Brennerei ausmacht, sondern wo man sich auch bewegen kann, wo man eben Dinge erleben kann, die bei uns kulturell entstanden sind. Und mehr möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil da sind noch viele Dinge in der Kinderschuhe und wir haben jetzt aber das Bebauungsplanverfahren gestartet. Es wird im Moment das Artenschutzgutachter gemacht und, dass wir dort einfach eine Regelnutzung machen können und dass wir auf jeden Fall mal 10, 20, 30.000 Besucher im Jahr empfangen können.
Jetzt, wenn man euch ein bisschen anguckt, so wie macht ihr das so, wenn man bei den Schotten guckt, dann haben die, wie heißen sie, die Washbacks, die sind entweder aus Lärchenholz oder aus Metall. Wie ist das bei euch?
Also ich habe Edelstahl-Gärtanks, Washbacks kann man auch sagen dazu, ja. Ich war jetzt mit meinem Whiskybrenner, mit dem Verband im Mai letzten Jahres in Schottland. Wir haben in 5 Tagen 13 Destillerien besichtigt und fachgesimpelt. Und der Trend auch in Schottland geht zu Edelstahl-Washbacks, weil einfach die Reinigung und die Qualität leichter zu halten sind wie in der Lärchebehälter. Und der Neubau wird heute überwiegend in Edelstahltanks gemacht.
Ich kenne das ja zumindest beim Malt Whisky, dass es den sozusagen in der torfigen, in der rauchigen Variante gibt. Wie ist das denn bei Mais und bei dem Roggen Whisky?
Also Mais und Roggen wird überwiegend überhaupt nicht getorft. Ich torf bei mir auch das Malz nicht. Die Torfvorkommen, / die Hochmoore der Schwäbischen Alb stehen sämtlich unter Naturschutz. Und ich habe eben eine Eigenart, ich nehme eigene Rohstoffe, sprich ich bin Landwirt, ich produziere die Rohstoffe für meine Whiskyproduktion selber. Und jetzt müsste ich dann meine Gerste nach Schottland fahren zum Torfen oder müsste in Schottland Torf holen und bei mir den Rauch da reinjagen. Finde ich beides nicht besonders attraktiv für mich. Ich möchte weiterhin einfach meine eigenen Rohstoffe nehmen und mache eben nicht getorfte Whisky.
Beziehungsweise du könntest natürlich auch sagen, ich probiere es mal mit Buchenholzrauch oder Ähnlichem.
Habe ich Versuche gemacht, habe ich nicht weiterverfolgt, muss ich ehrlich sagen, weil das einfach in eine ganz andere Richtung geht. Wir werden die nächsten Jahre aus diesen Versuchen ein paar Whiskys abfüllen, aber ich habe da keinen großen Vorteil gefunden. Ich habe jetzt in einem Whisky, und zwar im One Decade in der Raritätenabfüllung, ein kleines bisschen Rauchmalz mit dabei drin. Wir können es mal probieren, ob das dann doch der Kick ist, den du dir erwartest. Aber ich denke mal, wie gesagt, es ist nicht das, was jemand erwartet, wenn er Torfrauch eigentlich sucht.
Jetzt noch die wichtige Info, du hast ja eigentlich schon rausgerückt. Ihr melzt selber, das heißt, ihr kümmert euch darum, dass vom Anpflanzen bis zur Verarbeitung alles aus einer Hand ist, dass ihr das alles macht.
Genau. Das Melzen mache ich mit einem Partner zusammen, und zwar ein Familienbetrieb, die Familie Zimmermann. In Laupheim, Baustetten, und ich fahre 100, 120 Tonnen Gerste von mir dorthin, bekomme einen kompletten Malzboden zum Melzen für mich und dort kommen meine Gerste rein, wird gemelzt und nach 10 bis 14 Tagen hole ich mein eigenes Malz wieder zurück im Betrieb und wir verarbeiten alles im eigenen Betrieb.
Und zum Abschluss vielleicht noch kurz den Blick auf diese Gin-Range. Ist das was Neues bei euch? Denn Gin ist ja das, was man eigentlich schneller produzieren kann. Das kommt ja quasi so, wie es aus dem Stillpot kommt, wird noch mit Wasser verdünnt und kann dann verkauft werden, abgefüllt werden.
Also der Gin ist schon einige Jahre da. Es war eigentlich nicht angedacht, da was ganz Großes draus zu machen, sondern es war einfach so eine kleine Idee, die ich mir selber gesetzt hatte, nachdem ein Kollege, der Whisky brennen wollte und einmal zugucken wollte bei mir, von mir die Empfehlung gekriegt hatte, Gin zu machen, weil er eben mit wenig Geld oder keinem Geld das anfangen wollte. Der hat gar nichts gemacht, aber ich hatte dann irgendwo so im Hinterkopf immer diese Gin-Idee. Die Schwäbische Alb hat als Naturelement die Wacholderheide, da gehört der Wacholder natürlich hin. Und das war so ein bisschen der Ursprungsgedanke. Und dann habe ich vor 8 Jahren einmal angefangen, mir ein eigenes Rezept zusammenzubauen. Und so hat es ganz klein angefangen. Und jetzt ist eben die Schwestermarke Alpfing draus geworden, die ganz stark vom Gin eigentlich dominiert wird.
Wo findet man euch denn? Also wenn man euch kaufen will und natürlich auch im Web und so.
Also wir sind im Fachhandel in ganz Deutschland erhältlich. Wir haben einen sehr schönen Online-Shop unter finch-whisky.com und wir haben jetzt auch die erste LEH-Märkte bei Edeka und Rewe, die sehr gut geführte Spirituose- und Weinabteilungen haben, wo wir mit einer ganz kleinen Range, also mit unseren Standardabfüllungen, auch Präsenz haben.
Genau, das war jetzt so eine wichtige Frage, weil eigentlich sagen die ja immer, wir brauchen so große Mengen, das können deutsche Distiller gar nicht liefern, aber schafft ihr.
Finch kann das. Finch hat das größte Whisky-Warehouse in Deutschland. Wir haben die größte Whiskyproduktion. Allein im Whiskybereich produzieren wir 100.000 Liter Reinalkohol rechnerisch. Das ergibt etwa eine 250.000 Liter Whisky im Jahr. Da sind wir in Deutschland mit Sicherheit ein bisschen was Besonderes. In der Größeordnung sind nur ein, zwei Kollegen, die da hinwachsen können im Moment. Und von daher, ich bin lieferbereit.
Alles klar, danke.
Super.
So, zum Abschluss der Whisky-Messe bin ich noch unterwegs und hier am Stand von Whisky for Life und ich spreche mit
Frank Jäger.
Was ist denn Whisky for Life für ein Abfüller? Wir sehen hier nämlich ganz unterschiedliche Flaschen, Flaschenformen und alles immer schön versiegelt mit so Wachslack.
Ja, schöne Frage natürlich. Whisky for Life ist, ich habe einen sehr schönen Whiskyladen in Frankfurt, wo ich sehr viele unabhängige Abfüller habe, natürlich auch Originalabfüllungen. Aber so das Herzstück ist vielleicht wirklich so, sind die Abfüllungen von Michel Couvreur. Michel Couvreur ist ein französischer Whisky-Macher, der bezieht schottisches Destillat, meist ungetorft, manchmal auch getorft für ein paar Produkte, aus Schottland wie gesagt. Und lässt es in seinen Kellern reifen, im Burgund, die er vor 40 Jahren hat sprengen lassen, ins Gestein, in alten, alten Sherryfässern. Das heißt, die ältesten Sherry oder die jüngsten Sherryfässer, die verwenden, haben 30 Jahre lang Sherry gehalten. Das heißt, die Qualität ist eigentlich so, wie wir sie in Schottland, sage ich mal, bei den Sherryfässern, die wir dort haben oder die dort Verwendung finden, eigentlich kaum noch sehen. Die sind eigentlich viel zu teuer.
Ja. Und was wir hier sehen, sind tatsächlich Abfüllungen, die was Besonderes sind, denn ihr füllt auch eure Spezialitäten nicht unbedingt in 07er Flaschen ab, sondern macht es ein bisschen günstiger, zumindest was die besonderen Reihen angeht. Was sind das für Reihen, was ist das für eine Range, die ihr anbietet?
Also sind allesamt im Sherryfass gereift. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo eine Sherry-Portwein-Kombination ist oder eine Vinjon-Abfüllung aus einem französischen, so eine Art französischer Sherry. Man kann die Flaschen tatsächlich unterscheiden. Die 07er Flaschen, die auch schon ungewöhnlich sind mit dem Siegellack oben, sind die, die man eigentlich durchgängig bekommt, auch in den nächsten Jahren. Die Halbe der Flaschen, entweder in dieser länglichen Form oder in dieser etwas dickeren Form, sehr schön, diese Karaffen, sind die wirklich die Einzelfassabfüllung. Was ganz Besonderes, also hier zum Beispiel die neuen, die gerade am Donnerstag bei mir ankommen, 12 Jahre First Fill PX in Fassstärke 47% oder hier den 15-jährigen Fassstärke First Fill Oloroso. Das sind schon echt Hammerteile. Es ist einfach so, dass die in kleinen Flaschen auch abfüllen, deswegen ist nicht nur mehr zu verkaufen, sondern weil sie auch sehr wenig haben. Die haben insgesamt vielleicht einen Fassbestand von vielleicht 600 Fässern. Das ist sehr, sehr wenig, aber es sind alles ganz besondere Fässer, die wir natürlich sehr schätzen.
Sieht gut aus hier. Und wo kommen die Whiskys her? Weil wenn ich mir das jetzt so angucke, es steht zwar der Abfüller groß drauf und der Jahrgang und wie alt der Whisky ist, aber wo kommt der her? Ganz klein versteckt.
Also eigentlich nicht wirklich versteckt. Michel Couvreur bezieht das New Make aus Schottland von schottischen Destillerien, die aber nicht genannt werden dürfen, weil sie sonst das New Make viel teurer einkaufen müssen. Auf der anderen Seite, Michel Couvreur will einen Whisky machen, wie er in den 70er in der Space Side häufig war, sehr Sherryfass dominiert. Das heißt, das Sherryfass dominiert die Brennerei. Und das heißt, sie wollen eigentlich gar nicht die Brennerei nennen, weil sie wollen die Diskussion, ist es Brennerei A, B oder B oder C, wollen sie gar nicht haben, weil sie einfach einen Stil haben wollen, wie sie ihn sehen, wie sie ihn sehr geliebt haben in den 70er Jahren. PX-Fass dominiert, das heißt, sie haben 80% PX-Fässer und vor allen Dingen, sie verwenden die Fässer zu 90% nur einmal. Das heißt eigentlich fast durch die ganze Range, das ist First Fill Sherry Cask, meistens Pedro Jiménez.
In welche Richtungen geht jetzt das Ganze hier? Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel den Spiral, ich sehe 90s und das ist so schön geschwungen, das kann ich kaum noch lesen.
Ja, das sind natürlich die besonderen Abfüllungen. Da sind da also bei denen hier über 300 Euro die Flaschen, 25-jähriger in Fassstärke First Fill PX, der immer noch im Fass ist. Das heißt, die aktuelle Abfüllung liegt sogar 26 Jahre schon im Fass. Der ist 26 Jahre First Fill Oloroso, alles Fassstärken, Spiral. Ist 23 Jahre First Fill PX, nochmal 3 Jahre Van de Pijfass, also was ganz, ganz Besonderes. Brutale Qualität. Ja. Aber kostet natürlich seinen Preis, also die Halbliterflaschen sind über 300 Euro. Aber wenn man es vergleicht und andere Abfüllungen sucht, von Glenn Farkless oder Macallan, sind wir fast beim Zehnfachen.
Auf der anderen Seite habt ihr eine Range in 07er Flaschen, genau. Ist ein bisschen jünger.
Teilweise jünger, geht aber auch bis 14, 15 Jahre und durch die feuchte Reifung in diesen Kellern würde ich sagen, hast du einen Reifefaktor mal 1,5. Das heißt, du hast einen 15-jährigen Whisky und denkst so, boah, der ist locker Mitte 20 Jahre alt, sehr intensive Reife. Wir haben einen noch nicht dreijährigen Intravaganza, wo die Schätzungen meistens so dann gehen, ja, 15 bis 20 Jahre wird er alt sein. Der ist noch kein Whisky. Also den verkaufen wir als Serial Spirit, aber durch die sehr dicken Moscatel-Fässer kommt halt schon in so wenig Jahren so eine Reifung zustande. Wir haben einen Angel Share in den Feuchtesteilen des Kellers von 5-8%, sehr, sehr intensiv bei konstant 9 Grad. Das heißt, es verdunstet relativ wenig von der Flüssigkeit, aber du hast einen sehr hohen Alkoholverlust, wenn du da nicht aufpasst. Und sie wollen sie eigentlich nicht unter 45% die Fassstärken abfüllen. Wobei es auch natürlich welche in Trinkstärke 43, 46, 45% gibt.
Wo geht es denn hin in der Entwicklung und in den Abfüllungen? Was erwartet uns da noch?
Naja, was passieren kann, ist, dass sie natürlich deutlich teurer Numic einkaufen müssen durch Brexit. Wissen wir alles nicht. Sie experimentieren seit einigen Jahren schon mit französischen Brennern, die also ein ähnliches Destillat herstellen können, sehr fruchtig wie das Basisdestillat aus Schottland. Und das könnte eine Konsequenz sein, dass man sich einfach dann kein schottisches Destillat importiert, um es dann natürlich in den eigenen Kellern, in den spanischen Fässern reifen zu lassen, sondern vielleicht ein französisches Destillat. Das könnte durchaus sein. Und wenn es den Qualitätsanforderungen, es steht immer im Vordergrund, einen balancierten, hochqualitativen Whisky zu liefern, dann ist es halt ein französisches Basisdestillat, das anyway vom Fass dominiert werden wird.
Wenn wir mehr davon wollen, wo bekommen wir es her? Gibt es einen Anbieter hier in Nürnberg und in der Region oder müssen wir alles übers Web bestellen?
Also ich habe natürlich einen Laden in Frankfurt, wir sind quasi die Schaltzentrale für Süddeutschland. Ich meine, dass ein paar Abfüllungen beim Whiskykeller beim Jürgen Stark zu haben sind. Der findet das auch ganz schöne Abfüllung. Ansonsten natürlich auch entweder in meinem Laden in Frankfurt oder im Onlineshop gibt es natürlich auch Whisky for Life in der Shop.
Das war's mit dem zweistündigen Ausflug auf die Nürnberger Whisky-Messe The Village im Nürnberger Messezentrum. Es gab noch viel mehr Aussteller, andere Produkte neben Whisky, natürlich jede Menge Rum, aber auch Whisky-Clubs, Seminare, Tastings und. Alle weiteren Infos findet ihr selbstverständlich im Internet. Sucht einfach nach Village und Nürnberg und dann findet ihr auch den Termin für das kommende Jahr. 2. und 3. März 2019 wird es sein und am 1. März wird es wieder ein Pre-Opening mit limitierten Tickets geben. Diese Sendung nachhören könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net und danach als permanent Podcast auf der Lost and Found Seite. Ich verabschiede mich für den Monat April hier in Lost and Found und die nächste Ausgabe hört ihr in der Nacht von Mittwoch, den 2. auf Donnerstag, den 3. Mai. Dann geht's um den Frankenslam, die fränkische Meisterschaft im Poetry Slam. Am Mikrofon und Technik Chris, ich wünsche eine angenehme Nacht.